Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Radio Kapitol, der Rewatch-Podcast. Von Fans für Fans.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio Kapitol. Meiner einer ist der Max Snyder und heute wieder an meiner Seite der Oliver.
Guten Tag.
Und wir besprechen heute Staffel 3, Folge 4, der Protest, die, ja, Folge mit einem Director's Cut und einem deutlich längeren Director's Cut, 5 Minuten sogar. Ja. Und ich habe mir Mühe gegeben, die unterschiedlichen Stellen mal rauszuarbeiten. Eine ist mir sogar aufgefallen, die hätte ich... auf jeden Fall in die TV-Fassung vermutet. Da kommen wir dann noch zu.
Da bin ich gespannt. Ob wir da gleich am Ende sind.
so ein Spruch, der so dabei ist. Aber ja. Ja, wir haben etwas länger Pause gemacht. Der Oliver hat mich auch nicht gedrängelt mit, hier, wollen wir mal wieder was aufnehmen?
Ich weiß also nicht, woran es lag. Gewundert, aber nee, ich hatte, glaube ich, einfach viel zu tun.
Ach so.
Und war dann vielleicht auch ganz froh über die Pause, weil einfach viel los war.
Ja.
Es hat auch gar nichts mit KI zu tun.
Nein.
Überhaupt nicht.
Ja. Ich habe
auch ein anderes Thema.
Vom Kongress also leider niemanden gefunden, der podcasten wollte, ja, genau.
Da war ich tatsächlich ein bisschen, als du das letztens geschrieben hast, vor ein paar Tagen, dachte ich so, das kann ja wohl nicht sein.
Ja. Ich hätte vielleicht wieder, so wie ich das für Gala Beneath In oder, ja, mein erstes Mal Kongress gemacht habe, so ausgedruckte Aushänge machen sollen, aber ich bin nicht auf nichts mehr gekommen, was man irgendwie schön so, was halt so aussieht wie so ein, also dass es auch schön aussieht, weißt du, so wie so ein Anschreiben, so was aus der Kapitol kommen könnte.
Ja, wahrscheinlich irgendein Faxlayer oder so.
Ja, ja.
Aber wer weiß, ob das die Leute dann auch ernst, also identifiziert hätten als sowas, weil wenn ich an diese Bilder oder wie auch immer, also diese Ausdrucke denke, wo dann immer da stand, Teardown isn't real oder so,
ja,
dann denke ich halt so.
Birds are not real war der Auslöser, ja. Ne?
Da bin ich dann immer ein bisschen, wo ich dann so denke, okay, vielleicht sehen das die Leute einfach auch als Gag dann.
Es gab irgendwie diese Verschwörungstheorie, ne? Vögel sind nicht echt, das sind alles Drohnen, die uns ausspionieren von irgendwelchen
Tauben, ja.
Oder Tauben irgendwie sowas, ne? Und daraufhin eskaliert das beim Kongress mit so ausgedruckten, also Birds are not real und dann halt weiter irgendwie mit anderen Sachen so, genau, Teardown is not real und so. Das eskalierte da so ein bisschen auf dem Kongress in Leipzig. Ja, noch dazu ganz kurz, also ein generelles Fazit, wie so der erste Kongress nach Corona und wieder in Hamburg war, könnt ihr bei The Insider, mein erstes Mal Kongress, in der 37C3 Edition nachhören. Da habe ich mit Neulingen als auch mit Leuten, die schon in Leipzig und in Hamburg waren, beziehungsweise hier Björn vom Hobbyquerschnitt, der war ja in Leipzig war, glaube ich, einmal
irgendwie
dabei.
Glaube ich, ja, aber ja. Vielleicht habe ich mich getäuscht.
Aber es ist ja halt Hamburger und für ihn die Wegstrecke halt kürzer. Marcel Stut war noch dabei. Mein Arbeitskollege, Carsten, der war auch dabei.
Ja.
Und das war einer der ersten Menschen, zweiten Menschen, die ich getroffen habe am Tag, nur als ich angekommen bin. Einfach durch Zufall, ich dachte so, mal gucken, wann ich ihm begegne, wann ich ihn sehe. Und dann saß er da halt am Tisch leicht gegenüber von unserer Assembly mit seinen leuchtenden Katzenohr-Kopfhörern. Das ist mir halt direkt aufgefallen. Und der war sehr gut ausgerüstet da, hatte Funkgerät dabei, hatte... Ja, alles dabei, was man für einen Kongressbesucher braucht. LED-Zeug, Leuchtkram irgendwie. Und ja, an sich war es schön. Es war so ein bisschen verwirrend, weil es sie haben ja das Kongresscenter Hamburg renoviert. Und es ist jetzt so eine interessante Mischung aus alt und neu. So ein paar Ecken, da ist es irgendwie vertraut und ein Stück weiter ist aber schon wieder neu. Man musste sich so ein bisschen zurechtfinden und ist aber schön. Alle freuen sich über den Teppich, der für bessere Akustik und ein bisschen angenehmeres Klima allgemein sorgt. Man hat schon gemerkt, so, ja, es ist ein bisschen wärmer irgendwie durch den Teppich statt auf so einem kalten Fliesenboden wie der Messe Leipzig oder im CCL Leipzig. Und ja, mal schauen, wie das so nächstes Jahr ist. Und wie gesagt, das Weitere dann bei meinem anderen Podcast nachzuhören. Und ja, ich selber habe dann mit den deinen Audioschnipseln die S3E03 besprochen.
Ja.
Also hab so meinen...
Hast du den anderen gehört?
Wie den anderen?
Von Folge 4. Zu dieser Folge.
Nee.
Ja.
Nee,
gut, weil dann bist du nämlich nicht gespoilert, okay, wo ich nachher ausflippen werde.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Genau, ich konnte mich nur grob vorbereiten auf die Folge 3 nach dem, okay, ich dann bespreche halt mal so, gib so meinen Senf ab und dann deine Audiokommentare dazu. Den habe ich, glaube ich, zum Schluss gehört und dann immer so unterbrochen und
ja, das ist aber gut.
Dann kommentiert und ja, das halt mit Kongress-Atmo dazu. Und ja, wenn ihr diese Folge hier hört, dann ist auf jeden Fall schon ein anderer, neuer Podcast von mir raus. Und dann kommen wir jetzt zur schamlosen Eigenwerbung. Ach,
stimmt. Nee, ist ja in deinem eigenen Podcast eigentlich, finde ich ja noch ja, mehr nachvollziehbar als eh schon.
Und zwar wird da mindestens schon der Pilot, wenn nicht sogar schon auch die erste Folge raus sein. SFNP, Serienfilme News Podcast, also ein Podcast, der sich rein um News zu Serien und Filmen dreht, wo ich jetzt mal probieren werde, wie es ankommt, in einem ja zweiwöchigen oder monatlich erscheinenden Podcast so die wichtigsten News zu Filmen und Serien zusammenfassen, also Neuerscheinungen, Ankündigungen, erste Teaser oder Trailer, Cast-Announcements oder halt Neuerscheinung von Serienstaffeln oder eben eingestellte Serien, dass man da so ein bisschen in einem, ich sag mal, so maximal 30-minütigen Podcast ein bisschen so einen Überblick bekommt, was gerade so die Lage ist, was so in den nächsten paar Wochen so anläuft, was so Interessantes dabei ist. Bin gerade noch am, oder bin noch am Überlegen, so Starts von Serien und Filmen auf so Video-on-Demand-Plattformen, da werde ich, glaube ich, so ausgewählte Highlights oder generelle Neuerscheinungen nehmen. Da kommt
so viel.
Ja, es ist relativ viel. Also auf so zum Beispiel Stadt Bremerhaven, die haben immer eine schöne monatliche Aufsicht so von Disney Plus, Netflix und Amazon, was so kommt. Und ja, da ist auch immer ganz, ganz viel dabei. Und ich denke so, what, da sind die schon in Staffel X? Und ich so, okay, ja.
Aber man muss ja nicht alles gucken, glaube ich. Also gerade wenn ich in Netflix-Richtung gucke.
Genau, da versuche ich ein bisschen, die Highlights irgendwie rauspicken oder so besondere Sachen. Und werde natürlich auf ja, themenverwandte Veranstaltungen, also sowas wie das Seriencamp oder so, verweisen. Und natürlich auch auf Besprechungen von bestimmten Filmen oder Serien in, ich sag mal, befreundeten Podcasts oder Podcasts, die ich selber höre und persönlich auch empfehlen kann. Beziehungsweise dann natürlich auch am Ende des Jahres auf den Aufruf zu Audiokommentaren für den Jahresrückblick der Kulturpessimisten hinweisen. Die sammeln immer schön fleißig Audiokommentare, wo man dann die Serie und Film des Jahres persönlich auskühren kann und sagen kann, das war irgendwie mein Highlight bei den Serien dieses Jahr und bei den Filmen war es das. Das war ganz spaßig. Und auch insgesamt schön zu hören, da sind Sachen dabei, wo ich, also bei manchen denke ich so, ja, nee, werde ich wahrscheinlich nicht schauen. Und bei anderen Sachen sind dabei Sachen dabei, wo ich sehe, okay, noch nie was von gehört. Schaue ich vielleicht mal rein, mal gucken. Ja. So, dann starten wir in diese Folge, würde ich sagen, wenn du nicht noch irgendwas hast.
Nö. Ich mache ja nur noch diesen Podcast, die anderen Sachen sind ja alle eingestellt.
Ja.
Und, nö, da gibt's nichts Neues.
Ansonsten, ja, mir geht's gut. Arbeit läuft. Ich glaube, ich krieg jetzt mal ein bisschen mehr Geld. Also so Gehaltserhöhungen gab's irgendwie so auf dem Zettelchen. Und ich so, okay, ja, das ist brutto. Mal gucken, wie viel Netto bei rauskommt und ja. Und ja, ansonsten noch so ein paar Sachen, die ein bisschen privat sind, die, die ich dem Oliver vielleicht mal erzählen werde. Offside oder wenn ich ihn besuche. Und der Oliver ist ein bisschen verkältet, verstimmt.
Immer noch. Aber das, wir gucken, wie lange das hält. Ihr könnt das dann mitschneiden, wann das mal vorbei ist. Aber das, mal sehen. Ich tue mein Bestes und trinke viel und so. Aber vielleicht ist das einfach die Stimme, die man kriegt, wenn man nicht raucht, aber andere Sachen macht, die vielleicht ähnlich schlimm sind.
Okay.
Oder bekommt die ähnlich schlimm sich auswirken. Und dann denkst du halt so, okay.
In meinem Kopf. Dann, nee.
Dann ist das halt so. Dann bin ich jetzt einfach alt genug, um so eine Stimme zu haben. Ist auch okay.
Zweiter Stimmenbruch.
So ein bisschen schon.
Also, ich hätte mehr Charakter. Ja, also wenn man sich so früher aufnimmt, zum Beispiel von Tim Pritloff anguckt oder diesen Ausschnitt, wo er da auf der, was ist das?
Irgendeine Cebit das Ding?
Ja, Cebit da diesen Google Earth Prototypen Vorläufer vorstellt. Ich mal auch festgestellt habe, so, das ist ja Tim Pritloff. Ich weder erkannt noch, also so beim dann zu nähern, so, ja, stimmt nicht. Okay, ja, kommt's hin und optisch sieht dann natürlich auch ganz anders aus. Ja. Aber lass uns zu dieser Folge Strombeck kommen, die da heißt Der Protest. Erstausstrahlung 26. März 2007. Veröffentlichungsrahmen könnte sogar fast reinfallen. Ich jetzt mal gucke. Mal ein Kalender. Nächste Woche scheint die 303. Die Woche drauf, dann ja, mal fast eine Woche daneben sozusagen. Ja, die TV-Fassung ist 29 Minuten lang. Der Director's Cut, den es auf der DVD gibt, der glaube ich auch nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde, ist 34 Minuten lang. Und ich würde sagen, man merkt doch an sehr vielen Stellen, dass sie da dann doch hart schneiden mussten. So ein paar Szenen sind dabei, wo man das, okay, die runden das ein bisschen noch ab, hätte man kürzen können, und andere Sachen sind dabei, mussten sie dann doch wohl leider schneiden, da ist die Szene zu lang geworden. Er sagt es ja auch öfter in den Audienkommentaren, Ralf Husmann, also über sich selbst, Herr Husmann schreibt immer zu lang. Und
ich weiß aber nicht, ob das zu lang ist, aber da kommen wir ja noch drauf, weil ich finde, bei manchen Szenen finde ich es durchaus angemessen, weil das dann stärker wirkt.
Ja, genau, ja. Und was mir auch aufgefallen ist, der Director's Cut hat einen anderen Farbton.
Ja, der andere ist so, also ich hab's vergessen und erst eben, als ich in deinen Notizen gesehen habe, dachte so, ja stimmt, der andere war so Color Coded wie die Serie insgesamt, der war, glaube ich, fürs Fernsehen halt vorbereitet.
Ja.
Und der Director's Cut ist halt wirklich scheinbar sozusagen von einer Festplatte am Sender vorbei sozusagen.
Ja, ich glaube auch, ja. Und ja, ich kenne eigentlich fast nur den Director's Cut, weil ich halt dann von Festplatte über Plex geguckt habe und halt selten oder zuletzt selten mal als TV-Fassung irgendwie. Nur als ich mal irgendwann bei Netflix mal einmal durchgeguckt habe, war ich so, stimmt. Und dann ist mir so potenziell aufgefallen. Ich glaube, bei der nächsten Folge gibt's nicht in der Länge, aber in den Schnitten, glaube ich, nochmal Unterschiede, die auch komisch sind. Aber da kommen wir dann in der nächsten Folge zu. Ja, die Folge beginnt mit dem Intro. Und schon dem ersten Unterschied im Director's Cut, da beginnt die Szene ein bisschen früher. Wir sehen Jennifer, die Taschentücher holt und Tanja im Hintergrund leise sprechen, was sie meint, dass sie jetzt gleich mal zu Erika gehen will und mir reden will und erwähnt irgendwie den Betriebsrat. Und im Hintergrund sehen wir Stromberg reinkommen. Und ja, es geht darum, dass die Maya Decker schwanger ist. Und nee, darum geht's nicht, sondern dass sie ist schwanger, aber darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass sie Fehler in der neuen Abwicklung gemacht hat, neue Mehrarbeit, die Abteilung hat, und aufgrund dessen nach ihrem Mutterschaftsurlaub nicht übernommen wird oder weiter bei der Kapitol arbeiten darf. Und ja, ist dann umringt von fast allen Damen der Abteilung. Nicole ist irgendwie gar nicht da in dieser Folge, ne? Die, ich weiß nicht, hat sich krank gemeldet oder so, oder?
Ich dachte, das, doch, die ist doch später dann noch, ist das, das ist doch die Folge, wo die später dann noch zu Stromberg sagte, Ernie, den haben sie wieder normal gemacht, also Ernie normal. Doch, die kommt später.
Ja.
Weil der erste Take ist ja, jetzt greife ich aber minimalst vorweg, die Folge hat ja drei Akte. Der erste Akt ist ja, wir sorgen dafür, dass Maya den Job wiederbekommt.
Mhm.
Der zweite Akt ist ja, Ernie kriegt seinen Toaster wieder. Und der dritte Akt ist ja dann, das eskaliert ja so nach oben weg, der dritte Akt ist ja dann, wir wollen jetzt aber auch keine Mehrarbeit mehr.
Ich habe sie nicht einmal irgendwie
im
Bild, also dann ist sie wirklich sehr im Hintergrund irgendwie.
Nee, nö, die gibt's, die reden noch miteinander richtig und so.
Mm.
Doch.
Nee, nee.
Ich hab's ja sogar aufgeschrieben.
Das ist Jennifer, mit der er da redet.
Ach nee, und welchen Namen hast du gesagt?
Nicole.
Stimmt, nee, Nicole ist raus. Mein Gehirn hat gelitten. Nee, ich hab die Namen gerade verwechselt.
Ja.
Nee, stimmt, Nicole ist gar nicht mehr da.
Ja,
die hat sich doch versetzen lassen.
Ja, ja,
die dürfte wahrscheinlich versetzt werden.
Ah, stimmt, ja.
Worden sein.
Genau. Ja, sie hatte ja zu Becker gesagt, du hast mich sowieso versetzen.
Ja, ja, und dann sieht man sie nochmal und in der nächsten Folge ist sie ja weg.
Doch, die später nochmal auf?
Nee, ich glaube gar nicht. Die ist ab der Folge ist sie raus.
Ja. Weiß ich gar nicht. Muss ich mal. Ja. Okay, hatte ich sie. Ja.
Ja. Aber nee, ich habe die tatsächlich verkratzt. Aber dann haben wir das wenigstens trotzdem aufgeklärt.
Ja, ja. Ich hab überlegt, okay, vielleicht hat sie sich, also vielleicht ist sie so, ich sag mal, traumatisiert, in Anführungsstrichen.
Dass sie gleich Krankmeldung
nach der Trennung. Ja, ja, hier gelben Schein, so, kann man ja verstehen, ne, so, also, dass man dann erstmal den anderen erstmal eine Weile nicht hin will oder so. Wo schon krank meldet. Und vielleicht war sie auch im Urlaub, ne, also Leute sollen auch im Urlaub gehen.
Könnte sein, ja, aber tatsächlich ist sie, glaube ich, einfach versetzt worden.
Und ja. Ja, Stromberg kommt dazu und hat wieder nur Sprüche übrig irgendwie, nimmt die Situation nicht so richtig ernst.
Das ist so schlimm.
Also im Interview redet er dann passenderweise genau von dem Gegenteil davon, also überhaupt das Gegenteil von sich, dass mir alle Mitarbeiter wichtig sind und er würde sich ja kümmern und ja, nee.
Ist in dem Spruch, da sagt er doch so, vom hintersten Schwengel bis zum bla, und das sind nur Penis.
Ja, das ist die ganze Zeit.
Und ich denke immer so, du denkst auch nur scheinbar an so männliche Arbeiter, so. Richtig so geframed fast schon.
Ja.
Ist schon geil.
Ja, und mit Director's Cut endet die Szene oder der Übergang, ist ein längeren Übergang mit einem anderen Bild zu dem Interview. Da gibt's nämlich am Ende noch den Spruch von der Mitarbeiterin mit den schwarzen Haaren, Susanne. Ich hab nachgeguckt, wie sie heißt. Übrigens mit Z geschrieben, also zumindest die Darstellerin und ja auch ihr Rollenname. Also das ist eine der wenigen Rollen, die so heißt wie die Darstellerin. Heißt einfach Susanne Landsfried, zumindest laut Wikipedia und genau, irgendwann, ich glaube in der Serie fällt auch mal irgendwann ihr Name und ja. Die sagt da so einen Spruch irgendwie so, ja, hat ja mal wieder nichts gebracht. So,
Ja, die taucht ja dann später noch im Büro auch, glaube ich, auf, ne?
Mhm.
Von Stromberg da, ja.
Dann kommt das Intro und Stromberg scheitert an der Bedienung seiner Kaffeemaschine. Scheint irgendwie eine Nespresso zu sein, ne? Also so eine Kapsel-Kaffeemaschine, die man halt damals so hatte.
Aber schon ein bisschen dumm.
Und genau, also, stellt sich irgendwie, für die Szene wahrscheinlich nochmal extra doof irgendwie, dass er so ein bisschen dran rumreißt, sozusagen, gefühlt. Und ja, schimpft dann auf, also den Einspruch finde ich schön, das ist typisch, den kennt man glaube ich, hält alles nur von 12 bis Mittag.
Das
ich hoffe, gibt's das?
Usus fast.
Ja, gibt's das im Englischen? Nee, ne? Also
ja,
ich glaube, ja, den müsste, ich glaube nicht.
Noon to irgendwas?
Ja, ja.
Ich glaube, der ergibt da gar nicht so Sinn.
Hm. Ist auch mit den Uhrzeiten bei den, im Englischen auch sehr komisch alles.
From AM to PM oder sowas.
Ja.
Naja.
Ja, aber also im Deutschen ist es halt auch so ein vom Phonetischen her so, ne? Schön.
Ja, ich glaube aber auch, der hat auch viel mit so einer deutschen Haltung zu tun, deswegen macht der im Englischen fast auch gar nicht so Sinn.
Ja.
Macht Sinn, ergibt Sinn? Ach, da sind wir beim nächsten Thema. Egal. Also.
Ja, gibt er den ihr gelben Säcken Schuld, die dafür die blöden Rundaugen absichtlich Schrott zusammenschrauben.
Das Das ist so hart.
Das ist so, so typisch Stromberg, ne? Also ich, ja. Für den Spruch schon lustig, aber es ist wirklich so, ja, genau, es ist so das typische Bild. Und die, ja, natürlich machen die das. Und also
das machen ja nicht nur die Menschen, die im fernen Osten sozusagen das zusammenschauen, weil ehrlich gesagt, die machen das ja, weil wir das so wollen. Und das ist ja ein systemisches Ding, das hat ja nichts damit zu tun, dass die das machen wegen ihrer Nationalität oder so. Mhm. Das ist halt viel in Strombergs Kopf nicht so zu Ende, aber das wissen wir ja.
Mhm. Ja, und währenddessen kommen Tanja, Jennifer und Co. nochmal rein und bitten Stromberg darum, sich wegen Maya vielleicht doch mal irgendwie an Wehmeyer zu wenden. Der hört aber gar nicht zu, sondern beschäftigt sich weiter mit seiner Kaffeemaschine.
Der will halt auch nicht zuhören, das merkt man so richtig.
Ja, ja.
Also der stellt sich, glaube ich, bewusst dumm.
Ja, und ja, dann schön einen Spieler mitgebracht.
Was war hier jetzt?
Naja, weil ich gesagt habe, der Herr Stromberg, der setzt sich bestimmt für die Maya ein und der redet nochmal mit dem Bäcker.
Naja, das, nee. Also ich meine, wo,
hab ich dir doch gesagt, dass das nichts
was
bringt.
Was haben wir denn, was hat denn, oh Gott, Han, ja, dass Sie jetzt gleich wieder,
aber es ist doch immer dasselbe. Ja, das Sie schwingen immer große Reden von wegen, das Menschliche ist wichtig, ja, immer das Menschliche, aber wenn es dann mal drauf ankommt, ja, dann heißt es, weiß ich nicht. Und bloß mit Gequatsche, ja, ist der Maya auch nicht geholfen und dem Rest der Abteilung auch nicht.
Ei, unser Fräulein Seife, das war hormonell auch ein wenig unterzuckert heute, was?
Oh, das ist doch völlig bescheuert hier, echt.
Das ist, also Tanja hat echt in der Situation die Rolle der Zuschauerin oder des Zuschauers, weil ja. Man sich dann wirklich halt sagt, so, es kann jedes Mal das Gelaber in diesen Intros, es ist ja kurz vorher auch. Und dann sagt er halt so, also alleine schon dieses, also finde ich auch sehr gut gespielte, was hier jetzt so,
genau.
So nach, die stehen da schon 5 Minuten im Raum und er tut so, als sind die gerade so da, genau. Und er nennt sie vorher auch noch die Sternensinger.
Die Sternensinger, ja. Hm.
Also, was halt auch so herrlich ist, weil diese, also in dieser Szene zieht sich auch so ein christliches Motiv die ganze Zeit durch.
Also, mir fällt gerade noch was ein, was mir aufgefallen ist, dass ich gar nicht nachgeprüft habe, ob das im Director's Cut auch drin ist. Muss ich mal.
Was denn?
Nur nochmal an die Stelle schreiben. Ich muss mal gucken. Und zwar. Da kommen wir später zu. Also
ich habe die ja mittlerweile 3-mal geguckt.
Und zwar, ah genau, schaut mal und nee, mir ist da was aufgefallen, was schöne Parallele zum Kinofilm ist. Die, was sie, glaube ich, beim Kinofilm im Hinterkopf hatten und da nochmal entsprechend anders aufgezogen haben.
Das kann ich nicht sagen, habe ich ja nicht gesehen. Das ist gespoilert, wurde ich ja schon mehrfach. Nicht von dir.
Wir kommen zum Film, zu dieser Szene hier zurück. Beim Director's Cut gibt's noch, geht die Szene noch in anderem Ton und Bild noch weiter. Das Bild verharrt bei Jennifer und ich glaube Susanne, die da irgendwie was zusammen machen gerade oder so. Und Stromberg, der sich weiter über seine Kaffeemaschine ärgert. Und das Kamera, so Richtung, fragend Richtung Kamerateam guckt, sich einer von ihnen damit auskennt und ja, nee, aber hier jeden Tag angewandt kommen und um Muckefuck bitten.
Ist auch so typisch. Sobald die Leute Stromberg nicht das geben, was er will,
ja,
ist Ende Gelände. Schicht im Schacht.
Und wusstest du, was Muckefuck ist? Oder, also ich glaube, es gibt Menschen, die das. Also,
ich weiß nur, was Blümchenkaffee ist, okay. Aber Muckefuck kann ich dir nicht aus dem Kopf. Ja, ist das ist vielleicht wahrscheinlich auch nicht ganz. Ich habe irgendwie sofort so ein kleiner Muck-Gefühl
so, im Kopf
und dann sagt das so, geht so eine Rassismuslampe an, die ja immer mal wieder.
Nee, es ist, also ich habe es auch so als so weitere Bezeichnung für Kaffee Kopf gehabt, aber auch so als so, ja, so abwertend. Ja. Victionary sagt. Umgangssprachlich Getränk aus gemahlenem Kaffee oder ersatzweise aus einem Pulver aus gerösteten oder gemahlenen Pflanzenteilen, das zu dünn aufgebrüht wurde und deshalb von minderer Qualität ist. Also eine, ja, Bezeichnung für minderen Kaffee. Ja, Herkunft, das seit dem 19. Jahrhundert zunächst im Rheinland bezeugte Wort, geht wohl auf rheinisches Muckefucken, Kaffeeersatzmittel wie Chicorée in Pulverform, sehr dünner Kaffee.
Was?
Besonders der
Chicorée?
Auf, ja,
okay, ich habe schon viel Getreidekaffee getrunken, aber
besonders Chicorée? Der auf, ja, besonders der auf einmal schon verwandten Bohnen aufgeschüttet ist eigentlich brauner Mulm, der sich in faulen Baumstümpfen bildet zurück. Eine Zusammensetzung aus Mucke, Mulm in hohlen, verfaulenden Baumstümpfen, beziehungsweise Muckenbrauner, Holzmulm und Fuck, faul, edelfaul, schon etwas angefault von der Birne. Doch, bleibt die Watch
long. Etwas angefault auffällig. Von der Birne.
Ja, ja, es ist.
Reden wir über Ernie?
Die Deutung, nach der er sich um eine Entstellung aus dem französischen Mocker, falscher Mocker handelte, lässt sich nicht stützen. Also, ja, es ist halt so eine Bezeichnung für, ja, minderwertigen Kaffee, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Aber ja, die Wortfindung oder Wortkombination ist irgendwie auffallend.
Aber die Kombination mit zu dünn aufgegossen ist ja tatsächlich Blümchenkaffee. Also es ist witzig, dass sich das auch mischt.
Hm. Den Blümchenkaffee habe ich jetzt auch so eher selten gehört.
Das ist, wenn du zu dünn eingießt oder wenn der sozusagen, wenn du mehr, also zu viel Wasser auf zu wenig Bohnen hast, dann wird der ja sehr durchsichtig.
Okay, ja.
Und wenn du Meißner Porzellan hattest oder generell Porzellan, wo in der Tasse eine Blume drin ist, so klassisch 70er, 80er, wahrscheinlich auch DDR-mäßig. Und das hat man ja vor allem gemacht, um Kaffee zu strecken. Und du hast die Blume durchgesehen, dann nannte man das wohl Blümchenkaffee.
Okay. Ja, ich habe jetzt auf Arbeit schon des Längeren, mache ich mir frühs immer selber, sondern auch so pulverlöslich so Kaffee, beziehungsweise auch so Krümelchen.
Ja. So Instant-Kaffee.
Ja, genau, Instant-Kaffee. Mache ich mir einen Kaffee, nachdem irgendwann mal auf Arbeit mal wieder die Kaffee der Kaffeeautomat morgens kaputt war. Und dann auch gerne noch meistens noch mal einen Tag länger noch kaputt ist, weil ich denke so, Leute, wo ist er? Also, da wäre
der Techniker ist informiert.
Dem ersten, der es auffällt, da ist sogar eine Telefonnummer, wie hier anrufen und bla und
Wäre doch zu einfach.
Ich glaube, wir haben sowieso schon mit Dallmayr da irgendwie einen Sondervertrag, weil die Preise vom Kaffeeautomaten, die sind stabil. Die Preise vom Snackautomaten, den einen Tag dachte ich so, ach scheiße, vergessen Energy zu holen. Wollte ich mir ein Energy holen, guck so, ach, jetzt haben sie Red Bull drin und da waren irgendwie 2,50 Euro für eine 330er Dose. Ich so, bitte? Hab den Arsch offen? Ich hole mir doch nicht für 2,50 so eine kleine Dose. Dann war noch so ein Rondellautomat. Da war dann eine große Dose drinne für auch irgendwas 2 Euro noch was, aber es war halt eine große 500 Milliliter Energy Dose. Ja, und ganz früh hatten wir in dem Snackautomat auch irgend so 0815 Energy Drink drinne für 1,10 Euro oder 1,50 Euro, irgendwas noch völlig okay ist. Und vor allem war der bis vor einer Weile gab es irgendwie noch so eine Sonderregelung oder seit einer Weile andersrum, müssen alle Dosengetränke auch Pfand haben. Und die war halt noch ohne Pfand, sprich, du konntest ja halt mal irgendwie, wenn du so, brauch noch mal irgendwie hier und Kaffee tut's nicht. In die Steckdose fassen, das ist auch nicht so toll. Brauch noch mal ein bisschen, muss wach werden, brauch einen Energy, der hat so eine kleine Dose Energy geholt. Wenn die leer hat, konntest du die wegschmeißen, weil die halt keinen Pfand hatte. Ja, jetzt, naja, gut. Nee, und hab mir dann Instant-Kaffee geholt und hat die mir schon mal von, habe ich bei Audiodam geholt, so einen recycelten Kaffeebecher. Sieht halt aus wie so ein Kaffeebecher, wie so halt aussehen, nur halt aus recyceltem Holz und Plastik, wiederverwendbar und verschließbar oben mit so einem Loch zum Drannippen geholt und mach mir jetzt seitdem immer frühs da, halt nicht direkt vor der Arbeit, aber schon kurz bevor ich anfange zu arbeiten, da erstmal einen Kaffee. Und bin damit ganz glücklich. Ist auch tatsächlich mehr Koffein drinnen, ne? Also halt schmeckt auch irgendwie anders deutlich. Ich weiß, was ich mir da mache, wie da bei dem Automaten da drückst. Ist ja manchmal auch so, okay.
Das ist doch aber auch so ein Pulver oft.
Ja,
also bei Dallmayr definitiv.
Ja, schmeckt auch nicht so, wie er da und so. Und da kostet ein Becher irgendwas so zwischen, ja, je nachdem, was du halt wählst, so 35 bis, sag mal, maximal 50 Cent. Wenn du diesen, es gibt noch für die Dallmayr Automaten so einen Automatenchip, wo du Geld draufladen kannst. Wenn du den benutzt, gibt's nochmal bei den kleinen Bechern 4 und bei den großen Bechern 6 Cent Rabatt. Das macht schon was aus. Ja, wenn nur der Automat nicht geht oder weiß ich nicht, der Becher, die Becher sind alle oder irgendwas, dann stehst halt da, kein Kaffee, toll, ja, Ich will jetzt Kaffee und irgendwie sich dann erstmal hinstellen und also es gibt auch bei uns in der Teeküche, da stehen Kaffeekannen mit einer Kaffeemaschine, wo man auch, ne, eine ganze Kaffeekanne sich Kaffee machen kann oder will. Aber ja, das ist auch nicht das. Ich will dann jetzt Kaffee sozusagen.
Ja.
Instant.
Instant halt.
Und damit bin ich soweit ganz zufrieden.
Das sollte man vielleicht Stromberg mal so erklären.
Mhm.
Dass es auch andere Wege gibt, außer Kapselmaschinen. Und über die Kritik an Kapselmaschinen gehen wir jetzt mal einfach
hinweg. Ja, genau. Ja. Verwende ich ja auch keine zu Hause.
Das müssen die Leute selber. Ich habe auch mal eine gehabt in meinem Leben, fand den Kaffee aber einfach immer schlecht und weiß jetzt auch, dass der halt tatsächlich nicht so gut ist. Weil die, naja, egal. Und dann war ich da eh von weg. Also ich verstehe die Begeisterung ehrlich gesagt nicht so ganz, aber das muss ja jeder selber wissen.
Mhm. Zurück zu Stromberg. Wir sind in der nächsten Szene und kommen jetzt zu den Kalendersprüchen. Becker und Stromberg sitzen zusammen und Becker erzählt erstmal, was er da für einen Schaden angerichtet hat mit der Unfallkonsolidierung zuletzt. Und ja, Stromberg kontert da mit losen Kalendersprüchen, wie Becker sie nennt. Und sucht noch den Ursprung der Sprüche jeweils. So typisch Stromberg, überhaupt gar nicht darauf eingehen, worum es gerade geht, sondern irgendeinen Quatsch labern. Und da sehen wir erst, dass Wiemer ja auch anwesend ist. Und genau, geht dazwischen, als Becker ja bemängelt, dass er mit Stromberg wieder am selben Punkt dasteht wie vor einem Jahr. Es hat sich nichts getan, seit er wieder in der Abteilung ist. Und Wiemer ja geht dazwischen und meint halt, dass das seine Entscheidung war, ihn zurück in die Abteilung zu holen und hat ihn seine Gründe hinreichend oft genannt und dass es nicht seine Aufgabe sei, seine Entscheidung hier ständig zu hinterfragen.
Aber ging dir das in der Szene auch so, dass du am Anfang gedacht hast, also so vom Gefühl her, ach, das ist jetzt wieder, Stromberg will aufmüpfig werden und Becker stampft ihn dann so ein bisschen zusammen? Und dann schwenkt, man sieht ja Wehmeier ja nicht, dann schwenkt die Kamera rüber und plötzlich hatte ich dann so ein, ach ja, okay, jetzt ist er sozusagen aus dem Feuer raus. Also ich habe richtig gemerkt, dass man das plötzlich ganz anders wahrnimmt.
Ja. Das ist schön aufgebaut, die Szene, ne?
Ja.
Ich weiß gar nicht, haben wir schon über den Darsteller gesprochen vom Wehmeier? Mal so ein bisschen mehr?
Nee, ich glaube nicht. Ich habe den immer nur so als Staubsaugervertreter, glaube ich, immer im Kopf.
Ja,
der hat
also
meistens oft so charming, starke Typen, stereotypische Männerrollen, so wenn es um Testosteron geht.
Ja, es ist hin und wieder mal eine Werbefigur zuletzt auch gewesen, so in so ein paar Sachen, wo man
stimmt.
So.
Stimmt. Oh.
Also,
ich habe es alles auf stumm gestellt. Was soll das denn?
Captain auf der Brücke.
Die Brücke hat gerufen.
Ja. Das ist also natürlich aus Star Trek, aber aus der Seefahrt ist das, glaube ich, noch übrig, ne? Als Tradition irgendwie heißt Captain auf der Brücke.
Ja.
Oder Kommandant auf der Brücke.
Aber das ist ja was ganz anderes, ob die das in der Serie immer durchziehen. Das fand ich jetzt spannend
anzuraten. Ja, ich glaube, in TOS war es immer noch irgendwie. Nee, da war es das Geräusch.
Da haben sie aber auch geschwächelt.
Da war das Geräusch für irgendwie Brücke ruft oder so, ne? Oder irgendwie.
Ja, genau. Da war immer, wenn der Kommunikator dann anging und irgendwas durchgesagt wurde. Deswegen hat das schon inhaltlich nicht gepasst.
Ja.
Aber es gab auch Situationen, da kam das gar nicht.
Oh ja. Und später, ich glaube, bei den Filmen, unter anderem bei der, zum Beispiel bei der Beerdigungsszene von Spock.
Ja.
Da wurde es dann, glaube ich, auch erklärt oder begründet, dass es irgendwie so ein, als halt besonderer Anlass gibt's das noch sozusagen. Und ich meine auch in irgendeiner Folge fragt doch jemand, was ist das? Warum machen sie das? Und dann wird
das kann
erklärt.
Sein, ja.
Kann aber sein, dass das in einer der neueren
das
Serien
war. Das ist halt komisch.
War.
Die haben das manchmal auch gemacht, als, nee, wenn jemand hinübergebeamt wird, als Gruß, dann haben sie das auch gemacht, ich glaube, in einer Folge, das müsste Voyager gewesen sein, wo auch irgendjemand stirbt oder vermeintlich stirbt. Und die haben den schon so, also so zugedeckt und so. Und dann haben die auch den Ton, zwar ein bisschen von der Tonlänge her asynchron, nicht so gut gemacht, aber trotzdem, also Aber egal. Also das machen sie sehr, die ziehen es nicht so durch. Ja. Aber das ist halt mein SMS-Ton.
Ja.
Also wenn das mal jemand hört, dann müssen die Leute wissen, ich bin in der Nähe.
Ich habe Simon Licht unter anderem mal, ich glaube auch zuletzt bei den alten Folgen, mal aktiv bei Alarm für Cobra 11 gesehen, auch als halt so einer von den Schurken sozusagen. Und ja, ist halt auch ein sehr fleißiger, viel auftauchender deutscher Seriendarsteller, Polizeiruf, Tatort, die verschiedenen Soko-Serien. Ja, also den kann man schon mal gesehen haben und halt, wie gesagt, wieder mal hin und wieder mal so auch längeren Werbekampagnen mal irgendwie zu sehen. Aber ich könnte jetzt auch keine benennen, ich glaube, aber ich meine mal.
Und irgendwas mit Wurst.
Dextro Energy oder so, oder aber als ich.
Ja, doch, das stimmt. War der nicht auch einer der Menschen, also ich weiß, dass es definitiv eine Version gab, wo sie doch immer sagen, die Banane ist eine Kurve, bla bla bla. Und ich glaube aber, dass der das auch mal gesagt hat. Die Stimme sagt mir irgendwas. Ich google das jetzt.
Ich gucke nochmal Stromberg. Simon Licht, Werbung. Ich finde jetzt auch gerade nichts, wo ich sage, ja, stimmt, das habe ich mal gesehen. Na, ich guck mal, vielleicht kann ich mal drauf achten. Also aufschreibe. Ja, aber also in der Rolle des Wiemers passt ja ganz gut rein. Und ich glaube, wir sind hier noch in dem Stadion, wo Wehmeier ja noch wohlwollend gegenüber Schrummeck ist und ja, ihn ja hier mehrfach verteidigt und ja, in dem Fall hier Becker zurechtweist. Schrummeck hakt er dann ein und ja, spricht die Entlassung der hochschwangeren Maja Decker an, sie einfach so Padauts auf die Straße zu setzen. Auch so ein schöner Spruch. Und Wehmeier hakt ja nochmal nach, die schwanger? Was sagt er? So eine Schwangerschaft, das ist ja wie 100 Folgen
100 Lindenstraße im eigenen Körper. Ja. Ich hab's so geliebt. Ich dachte sofort an meine Frau heißt die Lindenstraße von Nils Buckeberg und Maria Lohns Buckeberg. Also die das ja immer noch zwar hinter der Paywall, aber die machen das im Rahmen ihres Niemand wird verurteilt Podcasts. Und also was ich ja seit Ewigkeit nur, aber genau, und da dachte ich sofort dran und dachte, ja, wenn ich an die Folgen denke und wie viel komisches Zeug da passiert und die sind, glaube ich, im Moment bei Folge irgendwas um die 70, ich glaube 72 oder so von was weiß ich wie vielen, dann ahnst du, wie viel Drama auch im eigenen, also das da passiert einfach auch krass viel und ich kann das ja gar nicht mal nachempfinden.
Also es ist Lindenstraße hat so viel kulturellen Impact auf mich, dass ich das Intro kenne. Und ansonsten nur Parodien aus Switch davon.
Also ich kann es nicht zuordnen, weil ich es nicht parallel gucke und dann den Podcast höre. Aber was ich sagen kann, ist, also, dass da auch so Sachen passieren, die du heute nicht mehr machen kannst, so wie Leute, so wie Männer mit Frauen teilweise umgehen oder so, auch völlig unkritisch. Das jetzt im Nachhinein, das kannst du teilweise nicht mehr machen. Das ist schon krass. Und wenn du dir das so vorstellst, was auch an Drama passiert, was aber teilweise auch nicht erklärt wird und so, ja.
Die eine Switch-Parodie, die ich da auch kenne, da, ich weiß gar nicht, ob es den in der Lindenstraße gab, einen Charakter, der irgendwie Gung mit Nachnamen hieß oder so?
Ja.
Oder mit Vornamen?
Nee, das ist der Vorname von ihm sogar.
Okay, da wird sich hat in der Switch-Parodie drüber lustig gemacht. Entschuldigung! Und so
soll ich
seinen Namen
von allem. Low-hanging fruit.
Für Albert, ja. Und ja, das ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben. Ja, also Schrammeck freut sich hier natürlich, ne, dass Herr Becker da zurechtgewiesen wird und gebremst wird von Wehmeier. Und
der haut, das ist halt auch so ein Feigling, oder? Der haut nur auf Becker drauf, wenn Wehmeier dann auch das macht.
Ja, genau. Er steigt da immer mit drauf ein, so weil wenn der gerade, dann kann ich ja auch, dann habe ich ja jetzt hier gerade den Freifahrtschein, den löse ich auch direkt mal ein.
Krass.
Und Wehmeier ist aber, der merkt das, glaube ich, immer und versucht so ein bisschen ihn zu bremsen und das nicht zu sehr eskalieren zu lassen. Ne?
Aber der belächelt schon krass. Also man merkt das am Anfang gar nicht. Das kommt erst am Ende der Folge, leider nur das Director's Cut, kommt raus, dass der das scheinbar doch mitgeschnitten hat. So, aber
ja, und ja, meint dann, okay, finden da eine Lösung mit der Frau Decker? Und ja, muss man auch sagen, also das ist ein bisschen kurzsichtig von Herrn Becker, ne? Der offensichtlich diese Entscheidung zu verantworten hat, da eine schwangere Frau nach ihrem Mutterschutzurlaub ja zu kündigen.
Ich wüsste auch, also ich bin da ja kein
arbeitsrechtlich
Profi drin, aber ich halte das auch für schwierig, wenn, also die ist ja noch scheinbar noch nicht im Mutterschutz, der steht erst bevor. Und dann gehst du ja, du bist glaube ich auch bestimmt für ein Jahr oder so oft raus, also für eine längere Zeit, weil du ja dann auch, also zumindest heutzutage ja in Elternzeit oft gehst. Und die Stelle, die darf dir, also heute zumindest, glaube ich, das wäre mir sehr neu, wenn die dir vorher, bevor du in den in die Elternzeit gehst, dass man dir da schon sagen kann, ja, wenn sie wiederkommen, ist sie aber weg.
Ja,
du hast ja Kündigungsschutz in der Zeit.
Ja, ja, genau. Also Google sagt, beginnt normalerweise 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und endet normalerweise 8 Wochen nach der Geburt.
Ja. Das hängt aber auch ein bisschen vom Stresslevel und sowas ab.
Genau, damit.
Ich glaube, damit, da kann man auch mehr, wenn der Arzt sagt, sie haben jetzt schwer zu heben,
ja,
sie
ja,
dürfen
genau.
nicht
kommt,
mehr.
Kommt so. Auf den Job an, ne? Ja, damit umfasst, ja. Damit umfasst die Mutterschutzfrist in der Regel einen Zeitraum von 14 Wochen. Also, ja.
4, 8, 12, 3, auf jeden Fall 3 Monate, ja. Und dann hängst du ja manchmal noch die Elternzeit eben dran, je nachdem. Das ist halt individuell. Ich glaube, bis zu ein Jahr kann das gehen. Je nachdem, wie du es mit dem Partner aufteilst.
Und ja.
Oder der Partnerin.
Von daher kann man an der Stelle schon sagen, ja, ein bisschen kurzsichtig die Entscheidung von Herrn Becker, ja. Und
aber was ich mir halt denke, er kann das halt sagen, aber so ein Personaldezernat oder so muss das ja auch durchwinken.
Ja,
das gibt's ja
also
auch.
Irgendwer müsste da sagen,
also
so,
irgendwer muss doch mal, das ist auch schon weird.
Ja, ja, irgendwer müsste da sagen, Moment mal, was? In meinem Kalender steht, oder hier in meinen Unterlagen steht aber Folgendes und also das, ja. Und nee,
da möchte ich kurz sagen, die Kapitol ein Leben lang? Ich denke nicht.
Ja. Und Tanja meinte auch schon, ne? Also, ich will immer mit Erika sprechen und Betriebsrat und da muss man irgendwie was machen können und ja. Also. Dann gehen wir in eine Szene, die ich sehr schön finde. Und jedes Mal, wenn ich auf TikTok zum Beispiel dieses Lied läuft, in irgendeiner Variante.
Ich hab's ja vorher schon gehabt.
Kommentiere ich immer drunter, Ernie Heisterkamp, Berthold Heisterkamp gefällt das.
Das ist, also ohne Witz, ich hab das, also Leute, die mich, jetzt wissen das wahrscheinlich, also sehr viele sind so 3, keine Ahnung, wie viele Hörer haben. Aber das Ding ist, ich mag Enya und als
ich
das,
auch.
Ich mochte die Szene vorher eh schon. Und die Director's Cut Szene, die ist so gut, also ich frage mich, wie oft die gedreht haben, weil das Timing der einzelnen Sachen ist so on point.
Ja.
Mit dem Flow des Liedes, das sich immer mehr aufbaut. Ich liebe diese Szene. Das ist schlimm. Also alleine schon, wie das anfängt und du siehst, zu diesem Aufsteigen des Liedes, den Rauch auch einer Zigarette und das hat echt so, wo man denkt so, so was das ist Enya für die Augen.
Ja, ja.
Das ist so gut. Aber der Reihe nach, natürlich, ich habe dich unterbrochen, weil ich völlig überhyped bin
ja,
von der Serie.
Das ist Musik, die mochte ich auch früher schon so, ne? Es gibt ja so Sachen, wo man so früher so, und dann mit dem Alter so, wo man halt, naja, älter wird und eher ruhigere Sachen mag. Dann so plötzlich feststellt, auch eigentlich ganz, ganz nett, ne? Und natürlich, weil man es halt von früher kennt, auch so ein bisschen unterbewusst sentimentale Gefühle mit verbindet,
ja, das
und so.
Ich auch. Das ist schon 90er-Ding. Ne? Die kriegt bestimmt auch, ich sag's euch, 2024 ist ja scheinbar das Jahr der 90er-Remixes, aber nicht das erste. Enya kriegt noch einen Remix.
Ja.
Mindestens eins.
Und aber Enya fand ich früher auch schön. Und ja, hat sich, glaube ich, auch verewigt, unabsichtlich. Dem, ja, 9-11
aber nicht,
ne?
May It Be.
Ja.
May It Be finde ich immer doof, aber egal, das ist ja keine Albenrezension.
Und natürlich
hier.
Auch mit den Songs
Herr der
für
Ringe.
Herr der Ringe, genau.
Ach nee, das, ja, aber war nicht, May It Be war doch das Ding für Galadriel, dieses.
Ja, May It Be ist, genau, ist für Herr der Ringe, also der war wirklich für Herr der Ringe.
Und dann gibt's noch das World Trade Center Ding.
Dann war, glaube ich, noch einer im 8. im dritten Teil?
Da war ja, die hat zwei, einen direkt dafür und einer wurde übernommen, glaube ich.
Ja, und der Enya, nein.
Der Enya geht's gut, der hat ein Schloss.
Ach genau, Only Time, ja, der wurde, wie war denn das?
Na, who can say where the love goes? Only Time.
Nee, wie das dazu kam. Ich glaube, so ein paar Fernsehsender haben entschieden, dass...
Oh, das weiß ich gar nicht.
So Ausschnitte... Ach Gott, das Spiel schon in den ersten Sekunden schon direkt Gänsehaut. Ich meine irgendwie, dass in der Montage, zur Zusammenfassung...
Wegen den Feuerwehrmännern oder so, ne?
Von irgendwelchen Fernsehsendern... genutzt wurde. Ich versuche gerade mal bei Wikipedia da irgendwie das steht, wie das dazu kam. Auf jeden Fall hat ja dann Inja entschieden, dass die Einnahmen daran irgendwie dass sie spendet. Genau, die Einnahmen durch das Lied spendete Inja den Hinterbliebenen der Anschlagsopfer und den New Yorker Feuerwehrleuten.
Ob die da schon ihr Schloss hatte?
Jetzt guck ich mal. Ah genau, das Lied wurde im US-amerikanischen Fernsehen als musikalische Untermalung der Fernsehübertragung zu den Terroranschlägen im 11. September verwendet und erlangte dadurch größere Bekanntheit. Mhm. Und später nochmal für einen etwas anderen Anlass der Jean-Claude Van Damme-Spagat zwischen den rückwärts fahrenden Volvo-Trucks. Erinnerst dich?
Nee.
Gab's irgendwie so ein Epic Split hieß das. Da gab's auch Parodien von, aber halt so ein Werbespot, ich glaube, für Renault, für Volvo tatsächlich. The Epic Split. Wir schweifen ganz schön ab, aber und genau, The Epic, genau, Volvo Trucks auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Und da steht irgendwie Jean-Claude Van Damme, der da Spagat
Scheiße,
macht
das
zwischen
hab ich mal.
Zwei.
Und da gibt's einen Enya-Track drunter, oder was?
Und da läuft Only Time drunter.
Das ist ja ekelhaft.
Ich find's lustig.
Guck ich mir nicht an.
Das ist irgendwie lustig, weil es ist so, hat er das echt gemacht? Und also kann er das wirklich, wenn ja, Hut ab, ne? Und also Jean-Claude Van Damme, der so ein bisschen so der einer der 80er, 90er Action-Stars war und ne? Schon auch irgendwie so ein bisschen immer das auch so ein coole Socke-Image hatte irgendwie, das ist in den Film. Weiß nicht, wie der Darsteller, ob der problematisch ist, ich hoffe nicht. Aber es ist schon so, okay, für einen Mann, ja. Stimmt, die fahren rückwärts, tatsächlich.
Du meinst, das ist der Trick, damit er die Balance besser halten kann?
Ja, weiß ich nicht, was daran, aber es ist so viel, also ich glaube, es soll dann so ein Werbespot sein. So, guck mal, wie schön, ruhig, synchron Volvo-Trucks fahren können.
Okay, ich glaube, das ist ein Joke. Aber gut. Weil, ehrlich gesagt, dass nur weil die so fahren, jetzt mein Paket nicht stimuliert ankommen kann. Also ich sag euch ganz ehrlich, IKEA-Pakete, DHL, ich habe da Erfahrung.
Ja. Gut.
No.
Wir kehren zurück zu... Ach genau, der
wir waren bei der Enya, wir haben die noch nicht mal erklärt,
genau.
Was passiert.
Ja, also in der TV-Version, da sehen wir erst den Aschenbecher mit dieser rauchenden qualmenden Zigarette und dem Anfang oder ein Stück von dem Orinoco Flow von Enya, Sail Away, laufen und dann sehr laut aufdrehend und einem Ulf, der fragt, Ernie, kannst du mal die Scheiße ausmachen?
Und wir hören das auch. Das war so geil, so so tut, als hört nur er das.
Ich will das jetzt hören, Ulf. Ja, aber wir hören das auch. Das ist so schön. Und im Director's Cut ist die Szene halt sehr schön, weil dieser Songaufbau komplett da ist. Und wir werden, und vor allem auch, wir hören, wie Ernie das Lied immer lauter macht. Und währenddessen Ulf und Tanja da sitzen, ein paar andere in der Küche, Prashant und na, Joe, der hinten sitzt und auch komisch guckt. Ich glaube, noch hier irgendjemand läuft durchs Bild. Tanja macht Sudoku-Rätsel und Ulf versteht es nicht, wie das funktioniert. Konnte mit dem Fritzchen-Witz.
Und leckt sie dann noch an. Und das und dieses Anlecken ist das, wo Ernie anfängt, lauter zu drehen. Das heißt, bei denen merkst du so, also deren emotionales Aufbeben untereinander, sehr lyrisch gesprochen.
Vor allem an der Stelle,
richtig los.
Genau, wo das Lied auch losgeht sozusagen, ne? Also bis zu der Stelle
wo
ist
die
so ein
Paukenschläge kommen.
Genau, ist so ein Aufbau so, ne? So ein, ja. Ja, das ist einfach schön. Ja. Ja, und dass so eine Szene dann dem Schnitt zum Opfer fällt, dass es lang geworden ist, ist klar, ne?
Aber sehr schade, weil das nimmt dem sehr viel,
finde ich. Und ich, also vom Ton her klingt es so, als wenn sie in der fertigen Folge, in der fertigen Szene, in dieser Szene, als wenn das wirklich da draus kommt, weil ja auch Ulf da irgendwie eine Lautstärke rumdreht. Bei der DVD ist mindestens ein Outtake dabei, wo man die Musik nicht hört, aber Ernie da sitzt.
Das könnte ich sein, wenn ich sehr allein mit mir bin.
Und auch sehr mit sich kämpfen muss, um ernst zu bleiben. Ja. Und auch hier wieder unser Deckellecker. Leckt diesen Deckel von dem Tiramisu ab, was er da isst. Nebenbei. Und ja, dann mein Praschant, Ernie, das ist nicht dein Radio. Und Ulf nutzt die Gelegenheit, dreht die Musik runter und Ernie so, okay, und holt sein Portemonnaie raus und ich meine zu erkennen, er legt da 70 Euro hin.
Oh, ich hab nicht mitgezählt. Sonst also, gucke ich immer mal, aber...
Also irgendwie hat er 50er in der Hand und einen hellblauen, ich glaube, also, ne, 50er und der hellblaue ist, glaube ich, ein 20er. 70 ja. Euro und er meinte, ja so, das muss ja dann reichen. Und da bin ich so, ja, das ist tatsächlich so, ne? Kommt so hin für so ein, ja, 0815.
Aber das ist am Ende schon Schweigegeld, ne? Dass sie einfach die Klappe halten, dass er machen kann, was er will.
Nee, er kauft sich das Radio. Radio, ne? Also, da.
Aber rechtlich könnte man jetzt schon anzweifeln, denen gehört das ja gar nicht. Das ist ja nicht Gemeinschaftseigentum.
Genau, das
gehört ich, ja wahrscheinlich der Firma.
Ja,
oder
ja,
so.
das finde ich das Schöne hier in unserem Podcast, dass wir jetzt kurz drüber reden können. Wie ist das denn eigentlich jetzt arbeitsrechtlich, wenn man das mal eskalieren würde, so? Also, wenn es wirklich
naja, der würde eine Abmahnung bekommen,
drauf
weil
anlegen
der sich
würde.
Wahrscheinlich
so, wir haben es ja auch in dieser Folge mit der Nutzung von privaten Elektrogeräten.
Das darfst du wirklich nicht aus Haftungsgründen, weil das, also ich habe das auch immer in meiner Schulung auf Arbeit jedes Jahr, dass man das nicht darf, das muss immer vom Hausmeister abgenommen werden, weil ansonsten, wenn das abbrennt, dann haftet der Arbeitgeber.
Wir kriegen eine neue Kantine, Kantine wird umgebaut, gibt einen neuen Betreiber und ich war gestern auf einer Filmveranstaltung im Jahresdingsbums, Auftakt-Dingsbums. Da wurde das erzählt und es soll an den Tischen USB-Steckdosen geben.
Und oha, oh oh.
Zum Aufladen der mobilen Endgeräte, also für die eigenen. Und ich glaube, da gibt es dann wahrscheinlich, also so klang das nicht zum Aufladen der anderen Geräte. Haben andere Anschlüsse und so.
das werden die halt absichern, indem die das abriegeln oder so.
Genau, wahrscheinlich
hat es
denn da irgendwie eine extra Sicherung nochmal, genau. Und es gab auch auf der Halle, den einen Tag kam einer angelaufen, ich so, oder der sagte dann, warum stecken das da in der Steckdose drin? Ich so, wie, was? Nee, das muss da oben rein. Das andere hier, das ist für alle und die unten sind die IT. Aha, wusste ich gar nicht, dürfen nicht benutzt werden. Und dann kurz drauf waren die halt auch einfach zugemacht sozusagen mit so einer Abdeckung drüber. Ja. Ich auch dachte so, aha, ja, okay, sehr schön, dass man das auch mal erfährt, ja. Ich habe halt in dem Fall einfach eine elektrische Ameise von einem Fahrer da reingesteckt zum Aufladen. Ja, und ansonsten ist bei uns natürlich auch so, dass auch wenn du dir eins von den Headsets bestellst, vom Arbeitgeber bekommst, dass auch der Netzstecker dafür dann so ein CE-Aufkleber, so ein Prüfsiegel, GDUV oder irgendwie sowas, dafür bekommt. Und ja, genau, auch bei uns alles, was irgendwie an Strom geht, sei es nur ein Ladegerät für eine elektrische Ameise von dir, muss da so ein Prüfsiegel drauf haben, damit eben im Fall des Falles das richtig abgesichert ist.
Aber halt eins von einem Arbeitgeber, CE heißt ja nur Konformité
Nee, war jetzt allgemein gesprochen, das, ne, also so ein Siegel, Prüfsiegel halt, TÜV-Siegel sag ich jetzt mal. Und in dem Fall muss ja, wir haben ja das Radio schon das eine oder andere Mal gehört in den verschiedenen Stromberg-Folgen, gehört es dem Arbeitgeber, also funktioniert das, dass er nicht sagt, so hier ist Geld so für die Kaffeekasse und ich darf jetzt in der Küche so laut Radio hören, wie ich will.
Also nee, würde ich nicht sagen, weil mein Laien ist, also im ersten Semester lernt man eigentlich so Eigentum und Besitz oder so. Und wenn ich würde jetzt sagen, Besitz ist ja, also das gehört der Person, die es in der Hand hat. Das ist ja das Haptische. So, da sind mehrere Personen im Raum, könnte ich jetzt nicht so zuweisen. Ja, Ernie steht halt davor, der dreht da drin rum.
Na, und die Küche aber, ist ja ein Gemeinschaftsraum, mal, ne?
Ja, also wenn man das so vom Ort und sowas denkt, das gehört dann sozusagen der Belegschaft, die da in der Nähe, also der Abteilung. So. Aber Eigentum ist halt wahrscheinlich der Arbeitgeber. Gehen wir mal davon aus, das haben die gekauft, damit da zur allgemeinen Belustigung in jeder Küche so ein Radio ist.
Genau. Also heutzutage wäre irgendwie, würde ich sagen, halt die Kopfhörer, hallo, hier. Also es gibt ein, zwei Kollegen, die, ja, so drei Kollegen, die machen immer, wenn es passt, gemeinsam Pause und der eine guckt dann mal mit denen zusammen oder lässt da über einen Handy-Lautsprecher irgendwie Fernsehen laufen.
Ach so.
Keine Ahnung. Ich krieg das immer nur zur Hälfte mit, weil Pause heißt für mich, ich mach Pause, ich will was essen, ich will meine Ruhe haben, ich will mit niemandem reden oder sprechen, wenn es geht. Und hab meine AirPods drin und freue mich wie Kind im Süßigkeitenladen, sag ich jetzt mal, dass diese Dinger Noise Cancellation Funktion haben, die mit Version 2 nochmal besser geworden sind. Vorher haben es immer nur so ein bisschen dumpf gemacht und jetzt hast du fast das Gefühl, es dreht jemand die Lautstärke runter. Und höre halt davon nichts und sitze halt da und höre meine Podcasts und so, hab meine Ruhe. Und das wäre auch hier die Lösung vielleicht. Und ansonsten, ja, das bei meiner vorherigen Arbeit, da ja, war es zumindest ein bisschen geduldet, dass da irgendwo im Hintergrund dudelt da ein Radio, so einer bis zu einer gewissen Lautstärke halt. Und da lief dann auch immer, ich weiß nicht, 94.3 aus 2 oder irgendwie sowas. Und da dudelten halt dann immer so dieselben Lieder irgendwie da als rauf und runter. Ja. Das fand ich tatsächlich ganz angenehm. Also so hin und wieder denke ich auch auf Arbeit so, gerade mal, wenn es nicht ganz so viel los ist und dann so an die Hallenaufnahme geht und die meisten Fahrer oder fast alle Fahrer schon weg sind und das halt ein bisschen ruhiger auf Arbeit ist und du nur irgendwie hin und wieder mal das Geräusch einer fahrenden Maschine hörst, denke ich so, boah, jetzt irgendwie so ein bisschen Musik im Hintergrund dudeln. Also ich will nicht, muss ja nicht so laut sein, dass ich jedes Instrument raushöre, aber dass das ein bisschen so ein Noise Floor ist, sag ich mal, Grundrauschen. Das macht mich manchmal kirre. Oh gut. Schweifen wieder zu
aber
sehr
ab. Aber genau, also zum Besitz und Eigentum. Besitz heißt, du kannst halt damit das anfassen, aber das heißt halt nicht, dass das Recht dir gehört, dass du darüber verfügen kannst, also sozusagen der Eigentümer oder die Eigentümerin bist. Und das, gehen wir mal davon aus, das ist der Arbeitgeber,
dann
kann nicht Ernie einfach kommen und Geld auf den Tisch legen und das mit nach Hause nehmen, weil der wahrscheinlich sozusagen, die schreiben, ganz oft ist es ja so, die geben das in der Steuer an, der Arbeitgeber, die müssen das abschreiben und so weiter und so weiter. Und das heißt, er müsste mit denen, also dem Arbeitgeber, einen Vertrag machen, dass er das mitnehmen dürfte oder dass es seins ist. Ja. Wenn er da Geld auf den Tisch legt, ist es nicht seins. Zumindest genau,
man kann da interne Lösungen irgendwie finden, dass man sagt, okay, ja, ne?
Ja, das geht ja auch oft. Weißt du so, das Radio ist 2 Jahre alt oder so, es ist abgeschrieben, die wollen Neues holen, damit es nicht auf den Müll kommt. Kann man das für 10er oder sowas dann mitnehmen? Sowas gibt es. Aber Ernie kann halt nicht kommen, Geld auf den Tisch legen und sagen, das ist jetzt meins.
Ja,
genau. Deswegen habe ich das als Schweigegeld sozusagen bezeichnet, weil in die Kaffeekasse, also
ja,
das ist halt
ja,
Quatsch.
Es gibt später noch, ich weiß gar nicht, in welcher Staffel 3 oder 4 gibt es noch eine Folge, wo er den Kühlschrank abschließt.
Ja, die haben wir auch schon gesehen, ja. Oder?
Haben wir die schon gesehen?
Mir war so. Oder die kommen.
Ah, ja, doch.
Ich hab vorgeguckt.
Doch. Nee, ich glaube,
der Hungerstreik.
Die hatten wir schon, wo er am Ende da, wo sie am Ende seinen ganzen Krempel mit den Comicheften und so abgeschlossen haben.
Genau.
Und er, also in dem Fall Schauspieler Bjarne Mädel, dass er da mit dem Bolzenschneider versucht, das Schloss aufzukriegen und dran scheitert. Ich glaube, die hatten wir schon, ne? Also so Schlussszene.
Ja, mir ist so, ja.
Ja, genau. Ja, also auch dieses Kühlschrank abschließen, ne? Also gibt's ja gar keine Diskussion. Nee, hallo, was ist die los? Das ist Mannschaftsgerät und so. Und also, ja. Den Auslöser dafür müsste man dann eher diskutieren. Also, dass da Leute sich an Essen bedienen. Bei uns hängt so ein Schildchen dran, was nicht beschriftet ist, wird dann sorgt.
Ja, aus wahrscheinlich Sicherheitsgründen. So.
Und ich, ja, beschrifte auch meine Sachen irgendwie. Wenn ich dann mal habe, dass ich irgendwo, ja, ich bin hier am Tee mit bedient, dann habe ich halt einen Tag später mal nochmal eine Packung Tee davon mitgebracht. So, zurück zu Stromberg. Wir haben dann im Interview, dass Ernie ganz offensichtlich entdeckt hat, dass seine Mutter ein unbedeutendes finanzielles Erbe auch noch hatte. Und daher jetzt der Luxus, der Wohlstand ausgebrochen. Da kommt ja später der Spruch von Tanja. Und deswegen, wirft er jetzt so ein bisschen mit Kohle um sich, sag ich mal, übertrieben gesagt, wird auch so ein bisschen versymbolisiert mit dem, dass er da so ein Tiramisu-Dessert futtert, ne?
Ja, es ist jetzt halt kein Joghurt mehr.
Genau.
Da wird der Tiramisu-Deckel abgedeckt.
Und sich halt einfach mal so da, dass die 70 Euro für das Radio hinlegt und so. Und
hat er nicht jetzt auch so eine andere Armbanduhr und das Hemd? Yeah. Wirkt es, also ich habe so den Eindruck, er hat so ein gefühltes Upgrade gekriegt.
So ein bisschen, ne? Ja, hat man das Gefühl. Die Uhr macht auch diesen Stundenpieps, von dem immer früher in der Schule auch alle genervt haben, so, und was immer gehört, so, deine Uhr geht noch nicht später gepiept.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also, dass das mal Phase war, krass.
Und hier gibt's Directors Cut noch eine kleine Änderung, da gibt's noch so einen schönen Versprecher, so einen Spruch irgendwie von ihm. Hab ich mal als Ausschnitt mitgebracht.
Ja, und mit ihrer Rente und von meinem Papa muss auch noch was da gewesen sein. Jedenfalls ist das jetzt doch insgesamt ein ganz schöner Hatzen. Bautzen. Hier, Haufen. Batzen.
Ich schnuppe Wunde auf Katzen, Batzen.
Jetzt aber weiß ich, wie sehr wir Delay haben. Ja. der Versprecher ist in der TV-Fassung nicht drin. Ja, wir sehen dann weiter meine Notizen. Zack, und zwar Schromek, der Frau Decker eröffnet, dass er bewirkt hat, dass sie jetzt bleiben kann. Nach ihrem Mutterschaftsschutzurlaub, auch da ein schöner Versprecher, ich weiß nicht, ob das Text war oder improvisiert, und Erika lenkt ein und meint so, warte lieber, bis du das schriftlich hast, mit der Unfallkonsolidierung da, das war ja dann auch alles Pustekuchen und hab ich so, hier Erika, denk wieder nur an Kuchen essen, so ein typischer Stromberg-Spruch einfach.
Ja, erstmal die Leute klein machen, die eigenen Kritiker so.
Und in seiner guten Laune flirtet er mit Jennifer rum und macht irgendwie so eine komische Handbewegung über ihre Tastatur und sperrt dann erstmal den Anmelder.
Ich glaube sogar, der hat sozusagen irgendwie sowas wie Steuerung Q gedrückt und das Programm zugemacht, danach, da fehlen die Angaben, der Bildschirm ist blau. Der hat mitten in einer Eingabe muss der eingetippt haben. Das fand die richtig scheiße. Also hätte ich auch scheiß gefunden.
Ja, das ist auch, Mann, Herr Stromberg.
Ja, ja, das finde ich auch
schön gespielt von ihr. Das ist so sie mag ihn eigentlich, aber auch, Mann, Herr Stromberg.
Aber sie macht's auch sehr souverän. Ich mag immer, wie er dann so, für dich würde ich auch, also, ja, und er kommt zu mir, wenn du was hast, und sie so, ich hab ja nix.
Ich hab nix, genau. Ja.
Und er geht halt nicht weg und es ist so unangenehm.
Ja, genau. Ja, und dann auch schön die Nostalgie-Gefühle natürlich, dieses Bild von diesem Anmeldebildschirm da auslösen von Windows XP mit diesem ganz typischen Standard-Anmeldebild von dieser Gitarre zu sehen.
Ja, oder der Hund oder der Basketball. Das waren alles solche.
Billardkugel gab es, glaube ich, auch, ne?
Ja, ich glaube auch eine schwarze war es. Dächtig.
Die schwarze 8. Ja, währenddessen geht es hier noch weiter. Wir sehen Erika, die sich auch für Maya freut und einen Stapel Akten zu Tanja bringt. Und meinte, sie müsste doch mal drüber gucken. Die T9-Abwicklungen. Was ist ein
Fantasie-Begriff? Ich denke jedes Mal, die haben sich vertippt.
Ja.
Also, weil ich immer an T9 denke.
Tastatur, Schreibdingsbums auf Handys früher, ja, genau. Und, ja, Ulf ist da wohl irgendwie ein Fehler unterlaufen und Erik meinte, ja, guck mal hier, überall, überprüf das mal lieber, bevor das hochgeht. Jetzt musst du den Ulf schwängern, damit dann hier glatt wird. Und dann schön, macht's einen schönen Spruch. Und in den Outtakes sehen wir, wie Martina da an einer Stelle ihren Text vergessen hat. Und dann habe ich gedacht, mein Text vergessen. Und ja, bricht da ein bisschen die Rolle für alle in dem Moment. Interview stellt Tanja, dass sie festgestellt hat, dass, oder ist traurig darüber, dass sie feststellen muss, dass Ulf irgendwie doch nicht so der Schlauste zu sein scheint. Parallel sehen wir sie, das fand ich sehr schön, wie sie beim Blättern in den Unterlagen und wie sie so zwischendurch so ein Panini-Fußbild, Fußballbild findet und so beiseite legt. Ach, ja. Oh, Ulf.
Da siehst du, also da ahnst du auch so, wo der mit den Gedanken ist.
Ja, genau, ja. Habe ich mich auch gefragt, kann man so, ist das schon Compliance, wenn ich für einen, der diese Akten bearbeitet, immer so Panini-Bildchen mit reinlege, so, mal hier, so, die hast du doch noch nicht, weiß ich doch. Hier, oh.
Ach so.
Und wenn jemand fragt, so, oh, nee, so, versehentlich reingeraten, also, ne? Und
ja, dann müsstest der, du und der, so der, Sachen nachweisen.
Und der freut sich dann und sagt so, oh ja, ich guck nur schnell durch und passt, ne? Gibt's, komm ich drauf, weil das gibt's später in der, ich glaube, 5. Staffel geht's genau darum. Oha. Da geht's aber nicht um Panini-Bildchen, sondern schon höherwertigere Gegenstände. Und ja, da kommen wir dann dazu. Übergang zur nächsten Szene sehen wir die gute Ilka, unsere Kostümbildnerin, in ihrer Cameo-Rolle als Putzfrau. Und dann sind wir schon am nächsten Arbeitstag nämlich. Und Stromek wird ganz überraschend von, nicht nur von den Mitarbeitern begrüßt, sondern auch von gut gelaunten Mitarbeitern begrüßt, mehrfach. Und Maya kommt auf ihn zugerannt mit einem Blumenstrauß als Dankeschön und sich bedanken, hat es auch nochmal schriftlich jetzt bekommen, dass sie bleiben darf. Und ja, es kommen alle herbei, geeilt und gratulieren. Und Erika skandiert dann einen Spruch von der Comicfigur Lurchi, von dem Schuhhersteller Salamander. War mir auch so halb ein Begriff, so, also nicht ganz unbekannt, aber ja. Da in der Runde scheinen es irgendwie nicht alle zu kennen.
Ich kannte es auch nicht, musste es auch erst googeln.
Und es gibt aber auch aktuell, also es gibt es aktuell auch immer noch. Also zumindest im Wikipedia-Artikel sind ja auch aktuelle Fotos und da ist auch dies. Gucken, wie gut die OCR-Funktion ist vom Safari. Ja, sehr gut, funktioniert. Salamander-online.de und gibt es immer noch. Jetzt nicht mehr ganz so, bisschen mehr jugendlicher, sag ich mal. Und der Salamander auch so in so einem stilisierten, aber den Schuhhersteller gibt's immer noch. Gibt's noch, fällt da irgendwas raus, wenn ich Lurchi eingebe? Ja, tatsächlich. Die Lurchi Onya Sandalen und ein Lurchi Flow Lauflernschuh. Für Kinder. Okay, ja.
Naja, in einer gewissen Weise hat Stromberg ja in dieser Folge auch laufen gelernt. Nur ja. Leider wieder verlernt.
Lurchi Pierre oder Pierre Gummistiefel gibt's hier mit so Karikaturen drauf. Da ist auch der Lurchi drauf. Mit seinen Freunden, nehme ich mal an. Ja. Der Lurchi Gummistiefel. Na, leider nur für Kinder. Jetzt gerade gedacht hat, oh ja, Gummistiefel kann ich gebrauchen. Ja. Dadurch wird Stromberg zu Lurchi, der Held des Waldes, ne? Der Held der Abteilung. Und ja, in dem Fall hat Stromberg ganz unerwartet, wenig Aufwand, doch was bewirkt bei Wehmeyer und seiner Abteilung. Und als er meint, so ja, wenn noch ein Anliegen habt, dann kommt zu mir, ich guck mal, was ich machen kann. Und Ernie erwähnt mal wieder, dass er alleine sitzen will, möchte. Dass er wieder alleine sitzen möchte, so. Und dann so, oh, Ernie, Und mit dann so, ja, du sitzt bald wieder allein auf dem Planeten, hinterm Mond. Und ja, alles lacht und meint, Erika meint dann, ja, und ab und zu kommt er uns dann besuchen in seinem Raumschiff. Und dann stimmt sie die original Star Trek Titelmelodie an. Hier gibt's im Director's Cut noch einen Unterschied und habe ich auch wieder einen Einspieler mitgebracht.
Aber ab und zu kommt er uns in seinem Raumschiff besuchen. Hier so,
Und an der Stelle endet dann die TV-Fassung, beziehungsweise geht rüber zur nächsten Szene und im Director's Cut geht's noch ein Stückchen weiter.
So ein schlichter Dank, so eine einfache Anerkennung. Das ist so, wie wenn dir die ganze Seele einmal komplett durchgelüftet wird.
Ja. Schöne Versinnbildlichung von kulturellen Impact von gewissen Medienerzeugnissen, ne? Oder Filmen in dem Fall. Weil sofort können alle bei der Star Trek-Melodie mitsummen. Alle kennen auch grob den Imperial March, den Joe da anstimmt, und Steffen folgt dann mit der Star Wars Titelmelodie, beziehungsweise Abwandlung davon innerhalb des Films. Und wo auch alle wissen, woher das ist und ne, zuordnen können und so, mitsummen. Und ja, in dem Fall auch eine schöne Szene, die schöner wirkt, weil sie noch ein bisschen länger läuft, so. Dann sind wir wieder in der Teeküche, Ulf wird mit Tanja rum, hier, dumm, fick, gut. Und Tanja meint, dass es ihm doch ganz gut tun würde, wenn er sich auch obenrum mal durchbluten würde.
Ja. Besser hätte ich es nicht sagen können. Das ist halt nur, dass das die Ausrede ist für, ich kann meinen Job nicht machen, aber Hauptsache mein Dödel funktioniert.
Ja.
Und dann hätte er einen anderen Job sich suchen sollen.
Ja. Währenddessen macht sich Annie Sandwiches. Und offen dann schön, was ist hier los? Und hier, das ist leckere spanische Wurst, Ciabatta und so, und Tanja so, oh, Feinkostbettzeug, mein Gott, Ernie, ist ja wohl schon ausgebrochen. Und da geht der Hausmeister dazwischen und meint, hier, private Elektroelektriker, das ist aber nicht erlaubt. Da gibt's hier Kurzschluss und brennt hier wieder alles und dann ist hier wieder was los. Und, ja, Ernie steckt ihm dann, ich glaube, auch ein 50er zu oder so. Also, er steckt dem Hausmeister Geld zu, so
ich glaube, ein 50er, das war so ein bräunlicher.
Ja, in die Hemd, oder die Jackentasche da, obere Jackentasche. Meint so, ja, davon kaufen sie sich mal einen schönen Kasten Schnaps oder so, oder was sie sonst so gerne so. Und das habe ich ja noch nie erlebt. Und der Hausmeister flippt völlig aus.
Das verstehe ich aber ein Stück weit, weil das ja, auch ja. So eine Zuweisung ist. Der Hausmeister holt sich halt auch Schnaps.
Oh, genau, also auch
so keine so. Schokolade oder so, gleich Alkohol.
Ja, genau, so nach dem Motto, ach, jo, noch ein kleiner, ja, kauft die mal. Das ist natürlich in dem Fall halt, ja, Erpressung, ne, also.
Ja, also das definitiv, das ist wieder so ein Schweigegeld im Moment. Ja,
also das ist ganz krass, ne, so dieses, oh ja, kaufen Sie mal was Schönes hier. Und ja, glauben Sie, wer Sie sind? Das Gerät kommt mit, Sie können mich mal am Hobel blasen.
Ich habe immer verstanden, an der Murmel blasen.
Ach so,
oder
ja,
so.
Nee, er sagt, Sie können mich mal am Hobel blasen. Ne? Und also, da hat Ernie dazu, ah, hier, habt ihr das mit dem Hobel? Haha, und rennt zur Kamera und so. Währenddessen nutzt Ulf das Chaos und nascht da von Ernies Wurst. In den Shownotes habe ich geschrieben, in Klammern, also der von Feinkost Petzold.
Ja. nicht im Hobel.
Und ja, sehr, sehr schön. Und Ulf, das ist meins! Und im Outtake sehen wir, wie bis ins einer Szene Bjarne da irgendwie aus der Rolle gefallen ist und selber lachen musste. Ja, das ist sehr schön. Ja, es folgt die nächste Szene, und zwar direkt in der Firmenkantine, ist alle zusammen, und Tanja erzählt nach, was irgendwie passiert ist, und ja, Großmeister ist da völlig ausgeflippt, und oh Gott, Ernie, und wir sehen Ernie hier so völlig so, und mit so einem Löffel da sitzt und irgendwie Pudding isst oder so, und aber ja.
Er scheucht übrigens noch Leute weg parallel. Muss man mal drauf achten im Hintergrund, dann ja. Kommen noch Leute und wollen sie an den Tisch setzen, weil der Platz ist, und er winkt die dann weg.
Mhm.
Ist auch sehr geil, das kriegt man nicht mit, weil das Gespräch immer vorne fixiert ist und immer hin und her schwenkt.
Ich weiß nicht, in irgendeinem
Beim dritten Mal sehen habe ich es erst gesehen.
Es gibt einen Outtake, wo er einmal mit dem Löffel in die Suppe haut und die Suppe überall hinspritzt und also was ist jetzt los? Und ich weiß nicht, ob es improvisiert war. Aber also wie, was? Und aufstehen und weglaufen.
Wäre aber irgendwie auch passend gewesen, ja, dass die halt, dass er alleine.
Ich muss ich mal gucken. Ja, sitzt er wirklich so. Ja, stimmt. Ja, jetzt sehe ich es. Ja, man achtet. Ja.
Du kannst es gleich mal offen lassen. Ich will dich dann mal fragen, ob dir was anderes in der Szene auffällt.
Ja, ich habe es, glaube ich. Also, ich habe es auch in den Notizen mit reingeschrieben, auf jeden Fall. Ja, aber du hast recht. Man achtet vielleicht nicht drauf, weil der Fokus dann eher auf dem Gespräch im Vordergrund liegt. Genau. Also, Jennifer fragt ja schon mal, ob er da nicht mal was machen kann, weil. Wenn der sauer ist, schwitzt er noch mehr als sonst und ja, ne? In dem Fall ist, denkt man auch so, ach Mensch, aber Ernie, jetzt gerade war mir mal wieder gut drauf und ja, Stromberg verspricht, dass er mal mit wem er redet und ja, flirtet wieder so mit Jennifer rum und ne, schäkert so ein bisschen mit ihr und ja. Jetzt gucken, ob das ist, was, worauf du mich hinweisen wolltest. Sehr, sehr schönes, spannend. Sehr schönes Metadetail, nämlich Stromberg hat so ein Trinkbäckchen in der Hand.
Ja, und genau das ist das.
Und ich fand's so eklig. Während er da. Also erstmal, da hängt er dann auch so komisch und guckt auch so komisch und grinst so.
Ja, so, und sagt doch auch noch sowas wie, für dich würde ich doch alles tun.
Ja, spritzt. Genau.
Und ich denke so,
spritzt mit seinem Trinkbäckchen mehrfach ab. Das ist richtig so schön Meta.
Es ist so ekelhaft.
Meta-Cringe irgendwie und so.
Also der ist, wir wissen ja, Stromberg hat schon lange sozusagen, na mal abgesehen von Nicole, ja, aber der ist halt einfach die ganze Zeit auf der Pirsch.
Mhm.
Und der muss so einen Druck haben, dass das jetzt aus dem Trinkpäckchen rauskommt.
Ja, genau. Ist aber auch so richtig schön inszeniert, also.
Ja, also da frage ich mich auch immer noch, war das Zufall? Das ist schon bemerkenswert.
Ja. Das ist so, ja. Das passt halt auch inhaltlich irgendwie, ja, es ist ja, schöne Szene. Dann kommen wir zu einem der auffälligsten Unterschiede in der TV-Fassung, die, also da merkt man richtig so, wenn man das guckt, glaube ich, oh, da fehlt aber ein ganzes Stück, auch beim Intro, also bei der allerersten Szene schon, ne, wir haben ja sonst immer in den Folgen so einen ruhigen Aufbau, wir sehen irgendwen, dann geht's erst los und in der TV-Fassung hier von der Folge geht's ja direkt los mit einem Dialog irgendwie, was ist hier los? Und so ähnlich ist es jetzt auch bei der nächsten Szene, wo wir im Director's Cut sehen wir erstmal, wie Herr Stromberg da zu wie mal ins Büro reinkommt und ach, Herr Becker ist auch da, dann kann ich ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen und so. Und wie man ja meint, ja, wir reden gerade über die neuen Abwicklungen und Becker erwähnt, ja, wollte noch eine Strategie haben, wie wir das Ganze in der Abteilung aufteilen. Und ja, da, oh Mensch, was ist das für ein Apparat hier? Kommt halt die Sekretärin, Vorzimmerdame, wie auch immer, von Wehmeyer rein und bringt Becker ein Latte Macchiato. Und
sagt er eigentlich Apparat oder Apparillo? Ich kenne auch Leute, die Apparillo sagen, ist mir Apparillo, noch gerade aufgefallen.
Ja. Er sagt doch, das ist das spanische Wort für Erektion, oder? Nee, italienisch. Ich hab Spanisch.
Latte Macchiato. Ich glaube italienisch tatsächlich. Aber ja, wegen, oh naja.
Ich hab Spanisch.
Ich sag bloß Trinkpäckchen.
Naja, Apparat sagt er. Hm? Italienisch. Das ist nicht Spanisch. Korrigieren. Oh Gott, italienisch. So, ja. Genau, und in der TV-Fassung setzt die Szene ein. Bei dem Spruch mit dem Lecco Mio, das für ein Ding, da setzt die TV-Fassung ein, also schon so harter Schnitt, ne, also merkt man, finde ich doch sehr, dass da was fehlt. Und halt nicht nur irgendwie so eine kurze Szene ohne Ton, sondern da fehlt ja ein ganzer Dialog vorher noch. Und ja, dann fragt er, wie man ja, wo geht's denn jetzt, ne, und dann erzählt er halt, erzählt Stromberg, was passiert ist und ich soll eine Ausnahmegenehmigung unterschreiben und Stromberg so. Nach dem Motto so, ja, ne, und man denkt so, ja, es läuft so an das Übliche und wie man ja antwortet dann mit, nee, hier, Quatsch oder irgendwie sowas, ne, und so, ja, schicke ich ihn per Mail.
Nee, Becker sagt das doch mit, also der versucht dann zu intervenieren und dann, genau, und darauf sagt dann Wehmeyer das. Weil du gerade sagtest, Wehmeyer sagte erstmal nö.
Nee, Stromberg ist so, ja, will antworten, ne, und.
Ach so, ja.
Und da sagt dann Wehmeyer einfach nur, schicke ich ihn per Mail. Und schon mal so, oh, ja, okay, und was ist das? Ja. Und, genau, Becker sagt dann, ja, was denn nun damit? Und Herr Wehmeyer sagt, ja, was ist denn jetzt? Und wiegelt ihn einfach ab, schon wieder.
Ist halt ein bisschen merkwürdig. Also ich finde es immer noch sehr ambivalent im Vergleich zu dem, was wir später sehen, ja.
Ja, ich glaube, Wehmeyer versucht da so ein bisschen positivere Stimmung in der Abteilung zu erhalten durch die Aktion.
Weil er ja, weiß, aber, wenn er das naja, jetzt gut. zulässt. Aber dann hat er schlechte Menschenkenntnis, ehrlich gesagt. Also, aber egal. Ja. Kommen wir ja wahrscheinlich später nochmal drauf am Ende.
Danke für den Sandwich-Maker, danke. Ich kannte das so geflügelt als irgendwie so danke für...
Das ist doch so ein Friedensding.
Ja, ja, und also ich habe dann auch mal gegoogelt irgendwie, so ein, was steht bei YouTube? Ah, genau, Martin Gotthard Schneider, 1963, danke für diesen guten Morgen und ein älteres Lied auf jeden Fall, ne? Und ich kannte jetzt nur irgendwie von Hagicht Tanke.
Das kenne ich gar nicht. Ich überlege gerade, ich singe, wenn mir fällt immer ein anderes Lied ein, das ist aber aus Samba in Mettmann.
Ach so.
Das ist die, was so, was in so eine ähnliche Richtung geht, aber wie ging das denn?
Ich habe immer.
Das war gegen das Mikro geklappt.
Oh Gott.
Also ich weiß ja nur bei dir, das wäre gar nicht meins. Samba in
Mettmann. Ist halt so eine Abwandlung davon, ne? Also. Muss man mögen, Hagicht.
Ach so, Frieden und Segen für unseren Planet, sagen die doch dann auf dem Marktplatz.
Ja.
Und dann sagt der irgendjemand, Planeten, es heißt Planeten. Das ist das Einzige, was ich immer im Kopf habe. Und da denke ich immer so, Frieden und Segen für unseren Planet. Ich dann immer, ja, dass das so eine Parallele ist. Aber
okay. Ja,
ganz andere Ecke.
Gut. Ja. Ja,
also, in meinem Gehirn.
Stromberg ist zur Überraschung aller tatsächlich mit dem Sandwichmaker von Ernie zurück. Und es wird halt dieses Danke für den Sandwichmaker. Und ja, alle freuen sich. Es ist ungewohnt ausgelassen Stimmung.
Ja, selbst so Erika, die genau. Am Anfang kritisiert hat, singt dann dieses Lied.
Mhm. Summt das auch im Director's Cut, im so Abgesang der Szene? Also,
richtig lang noch.
Hört man komischerweise nur im Director's Cut in der TV-Fassung. Und die Szene ist gleich lang, meine ich sogar.
Aber auch geil, dass die strikt auf Arbeit, ne?
Ja,
also er steht daneben, ihr Vorgesetzter, und sie so, ja, ich
bin zu so. Und sagt doch gar nichts, ne? Also.
Nö. Der steht Gesicht, also so eine Handbreit von ihrem Gesicht entfernt.
Ja.
Und sie so,
ja, und geht dann nochmal in die Küche rein, also Loche, Loche, und ja.
Das ist auch so ekelhaft, wie der sich so aufgeilt an diesem,
ja.
Er kriegt jetzt mal positives, also wirklich positives Feedback.
Ja, alle freuen sich, ne, und ja. Im Director's Cut sehen wir noch mal, genau, im Übergang zur nächsten Szene haben wir noch wieder diese Druckerpausensequenz. Oder war da Werbepause, ich weiß es gar nicht. Was sehen wir da, die wir Papier aus dem Druckfax-Kopiergerät kommen. TV-Fassung sind wir bei der nächsten Szene direkt bei einem meiner Lieblingssprüche von Ulf, die er gleich bringt. Er sitzt zwar immer noch oder sitzt generell an der Überarbeitung seiner Akten. Hat offensichtlich immer noch nicht verstanden, welchen Fehler da jetzt macht bei den Abrechnungen und den Zahlen. Und ja, so ein bisschen genervt von dem Zurechtgeweise von Tanja und sein Spruch ist.
Ja, pack dir ein Eis. Freu dich, wie schlau du bist. Hier.
Das ist schön, pack dir ein Eis.
Pack dir ein Eis, das habe ich auch schon öfter mal gehört. Lange nicht mehr, aber das fand ich auch mal ganz gut.
Das ist so schön, so als so ein widersprüchlicher Ding. Ausspruch ist, ja, pack dir ein Eis.
Aber es ist halt auch ein bisschen, ich finde, denk dann immer so, so ein bisschen wie Tanja, ja, er soll es ja auch richtig machen. Sie meint es auch, also ja, macht es ja auch, weil sie sich um ihn sorgt, so, dass er seinen Job gut machen kann. So, also will immer selbstständig sein, aber gleichzeitig, denk ich mir, also naja, es ist halt sehr ambivalent, sehr widersprüchlich ja, auch zu sich selbst.
Ein bisschen komisch in der Folge hier. ja, dann. Genau, mit dem Interview mit der Szene meint er, ja, Tanja kapiert auch vieles nicht und Director's Cut gibt's noch ein Beispiel von ihm hier, Volt Ampere, was, kapiert sie auch immer nicht. Nervt sie so ein bisschen nach. Ja.
Also erstens denke ich so, schön, wer die dicken Eier hat, das zu nennen, sollte es aber auch erklären können. Das macht er in der Situation.
Ja,
also
genau.
Ich vergesse es auch immer, was der Unterschied ist. Ich kann das auch nicht, gebe ich auch offen zu. Aber das Ding ist, er sagt, er könne das, aber er macht's nicht.
Ja,
und dann ist halt
ja,
so, ach, okay,
ja,
dann kann
ja,
das
genau.
halt auch
ja,
nicht.
Ja, ja.
So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, in der Szene ist auch das Mikro krass laut. Man hört richtig, wie der mit sich ringt. Weil der Schauspieler an den richtigen Momenten, für mich richtigen Momenten, nachvollziehbaren Momenten, schluckt. Hm? Und du hörst das. Das Mikro ist so sensibel ja. eingestellt, dass du immer hörst, wie der so... Ich hab's jetzt gemacht, aber man hat's wahrscheinlich gehört.
Nee.
So, wie so im wie der Speichel in den Hals runtergeht.
Ja.
So, als ist der so gerade in Bedrängnis und hat Puls. So mit so, ich muss jetzt beweisen, dass ich ja nicht der Dumme bin.
Ja, genau. Ja, das ist sehr schön. Muss auch sehr schön gespielt, ich find's schön gespielt von, wie heißt der, Oliver Vnuk, genau. Wie hat Tanja nach, mag ich schon irgendwie. Dann sehen wir, muss gucken, ob ich da noch eine, nee, genau, Sharing is Caring, habe ich die Szene genannt. Schromek und Jennifer sitzen beisammen und flirten da so ein bisschen. Jennifer freut sich, dass Ernie fast wieder normal ist, ne? Dann kommen Ariane und Susanne vorbei, glaube ich, ja.
Da weißt du mehr als ich.
Ariane und Maya kommen da, genau. Sie fragt, das ist übrigens die in der letzten Szene, in der letzten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, da bei diesem, was ich eingespielt habe, was nicht in der fertigen Folge ist, das ist die da sagt, guten Morgen, Herr Stromberg, die dann mal durchs Bild läuft.
Ja.
Die sind da mal aus dem
Konzept. Also das Gesicht kenne ich auch, ich kann die nur so ganz schlecht den Namen her, weil die nicht mehrfach auftauchen.
Ja. Achso, genau. Fragte, wollen Sie auch noch einen Kaffee? Ja. Zucker und Milch? Nee, nur ein Schuss Büchsenmilch und, okay.
Buchsenmilch bitte nicht. Jesus oh Christ. Ui. Da war ich ganz kurz in so einem anderen Moment drin. nicht bei Jennifer, bitte. Bei der umarmt sie ja auch die ganze Zeit so.
Ja. Es gibt auf TikTok eine Dame, die ich so ein bisschen verfolge und die gibt Leute, die einen komischen Fetisch haben. Also sie macht sich einen Eiskaffee und spuckt immer einmal mindestens einmal rein da. So und
gibt das aber jemand anderem?
Nee, aber sie trinkt das selber und also sie macht das aber, weil sie weiß, dass Leute das irgendwie da nur lustig finden oder sich so ein bisschen so fetisch so. Oder im weiteren Sinne was anderes damit assoziieren. Da musste ich gerade denken. Zurück zur Folge hier.
Ja, es gibt alles. Aber gut, ja. Also, er bestellt sich einen Kaffee, wenn man so will.
Genau.
Weil aus Nettigkeit gefragt wird,
ja,
ob er denn auch einen will.
Dann verschwindet eine Person und eine andere kommt dazu. Und also, Jennifers Telefon klingelt. Sie hat irgendwie so einen Vogelzwitschern als Klingelton. Und es scheint irgendwas Drinnes zu sein.
Sie
läuft irgendwie weg. Ja, ich glaube, ja. Das klingt komisch.
Ja.
Und Ernie kommt dazu und meckert, dass sich alle da an seinem Sandwich und Wurst etc. bedienen. Und schon mal so, ja, nee, komm mal hier, setz dich. Und erklärt ihm, ja, hier Beliebtheit kommt auch dadurch, dass man öfter mal Sachen mit anderen teilt und so. Und ne, und während deines Vortrags kommt dann Ariane und hier ist ihr Kaffee und ein Keks. Und gibt ihn da
klassischer Lidl-Runde Metallschale-Keks.
Ja, so ein eine Hälfte.
Dänischer Butterkeks nennt man den nicht so?
Ich glaube, das ist so einer mit Schokoladenüberzug. Eine Hälfte Keks, andere Hälfte Schokoladenüberzug.
Ach, so ein Balsen-Ding.
Hm. Ja, Balsen, genau. Entweder aus dem Einzelding oder aus dem Sammelteil, wie du gerade meintest. Ja, Die mag ich aber auch sehr. Also.
Ach, die sind schon gut.
Ja. Und meint ihr noch so, ne? Und was ich ganz komisch finde, Ernie will da so nach greifen. Ich denke so, nee, sie haben uns gerade Stromberg die Kekse gegeben.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Man muss mal gucken.
Was ist denn mit dem, hallo, der hat Wohlstand und will anderen die Kekse wegnehmen. Was ist mit dem los?
Der ist sonst er wedelt so ein bisschen komisch vor ihm her damit, aber ne, er greift danach, als wenn er irgendwie gerade Anspruch darauf hätte, aber er guckt auch gerade, wie er so komisch bedröppelt. Und
wahrscheinlich, weil da auch so wahrgenommen werden.
Ja, und in der TV-Fassung endet dann da die Szene. Das ist mir dann auch erst beim nochmal vorhin was gegen Ende aufgefallen von der Vorbereitung. Director's Cut sehen wir tatsächlich noch Ernie zurück in die Küche gehen und die anderen sagen, ja, hier, nimm die ruhig was, ne, und nehmt euch ruhig, bedient euch ruhig und hier ein schön Wurst und Brot und so.
Das ist halt aber ein bisschen das falsche Motiv, finde ich immer. Das nicht machen, weil man tatsächlich teilen will. So ein bisschen
wie ja.
Sondern halt, um nur beliebter zu werden. Mhm. Das Ding ist halt so, dann mögen dich die Leute ja nicht, weil du bist, und sondern weil du ihnen Geld gibst.
Mhm.
Oder was weiß ich wie.
Mhm. Sehr schön. Dann in der Zwischensequenz sehen wir zum einen Blick in Stromecks Büro, sein Phallus-Symbol, da den Kaktus, der sich so nach oben windet, wächst. Und auf seinem Bildschirm schon das Wort Lurchi. In diesem schönen 3D Word Art Ding.
Ja.
Und ja, dann wir Confi und Herr Becker hat offensichtlich eine spontane Versammlung oder Meeting einberufen und erklärt den Leuten kurz gesagt, ja, das mit der Mehrarbeit, das wird erstmal so bleiben. Da sehen wir keine Alternative zu.
Man muss ja nochmal sagen, das ist ja die Mehrarbeit, die Stromberg denen eingebrockt hat in der letzten oder vorletzten Folge, ne?
Nee, ich glaube, das ist nochmal was anderes.
Neue?
Ja,
weil ich dachte, diese Neues. Abrechnung, die von einer anderen Abteilung übernommen wurde, das ist immer noch das.
Nee, weil Wehmer ja sagt ja zum Schluss in dem Protestgespräch, sagt er ja, neulich wollten sie die Unfallkonsolidierung auch noch mit übernehmen. Und auch vom
Wording. War das die Konsolidierung, nicht die Abrechnung?
Vom Wording her ist es hier, glaube ich, nochmal was anderes, was sie da jetzt machen müssen. Und Becker ja, wie gesagt, auch anspricht ihr, wissen Sie, was sie ja für einen Schaden angerechnet haben mit Unfallkonsolidierung. Und so, ja. Und ja, Stromberg bringt dann irgendwie noch so einen Spruch währenddessen noch. Und dann, ja, so ein bisschen angestachelt quasi von den durch verschiedene Sprüche von den Mitarbeitern sieht er sich dann dazu verleitet, da vorfassend mit der Mannschaft und so laut, dass Becker es hören kann oder muss, zu behaupten, ja, also das, was hier gerade behauptet wurde, das ist noch Zinnober und ist quasi Quatsch, gilt gar nicht, ne? Und direkt danach folgt ja dann auch gleich das verbale Zusammenfalten von Becker. Der
völlig berechtigt auch. Also
ja, sie können doch nicht vorfassen mit der Mannschaft hier einen Beschluss der Geschäftsleitung torpedieren. Wo er recht hat. Ne? Und ja, Stromberg selber wiegt sich ja dann im Moment noch sehr Freifahrtsschein-Modus von Wehmeyer und ja, nimmt das Ganze gar nicht ernst. Und lässt Becker von dann ziehen. Dann sind wir wieder in der Teeküche und es gibt ein geselliges Beisammensein bei warmen Sandwiches und Aufschnitt. Und werden Pläne geschmiedet für einen gemeinsamen Protest samt Kamerateam. Meint, wenn ihr auch noch dabei seid, dann muss der Weber ja und so, ne? Druckmittelmäßig. Hat man irgendwie vor mit Plakaten und so zu Wehmeyer zu gehen, in einem Outtake zu sehen, wie Stromberg eine Tomatenscheibe aus der Hand fällt und in den Rückenausschnitt von Tanja reinrutscht und sie das total aus dem Konzept bringt. Toll.
Oh Gott, die Arme.
Ja, ja. Und Director's Cut geht die Teeküchenszene noch ein Stück weiter, weil dann Ernie auch die, was ich, habe ich gar nicht aufgeschrieben, das Kamera, zum Kamerateam meint, so, wollt ihr auch was? Und dann, ja, die nächsten sind hier erstmal für die Jungs so. Und macht dann dem Kamerateam auch noch Essen.
Ja, der teilt halt jetzt so richtig dick.
Mhm. Und ja, Ulf ist der Einzige, der nicht dabei sitzt. Der sitzt immer noch an der Überarbeitung seiner Akten, also so scheint es zumindest. Wir sehen öfter mal sein Bildschirm, wo irgendwie Solitär oder sowas offen ist.
Habe ich irgendwo auch in die Notizen geschrieben hier. Was habe ich geschrieben? Ulf, nicht Solitär, mach doch mal die T9. Alles in Caps Lock. Und dann sehr schön, dass er dann im Interview nämlich danach sagt, ich könnte mir mehr Gedanken machen, ich will aber nicht.
Will ich aber nicht.
Das bezeichnet er als klug. Ja. So dieses, so, und das ist ja bezogen auf seinen Bauch so.
Ja.
Auch.
Ja.
Wo ich mir so, naja.
Ja, und
einfach genial.
Er ist außerdem irgendwie super skeptisch, ne? Was das angeht. Und da habe ich auch einen Spieler noch mitgebracht.
Das ist ja wirklich was, wenn er nochmal mit Wehmeyer redet.
Sag mal, sind wir jetzt bei Superman und Stromberg hat einen Eimer lila Kryptonit gefressen, macht plötzlich Sachen richtig, oder was?
Der Maya hat da was erreicht.
Ach, wie sie meinen, Frau Seifert.
Ja, sagt er noch hier, wie Lemminge alle mir hinterher, juppie.
Und ja, die vertrauen ihm sehr schnell. Ich halte das auch für schwierig, aber vielleicht bin ich auch irgendwie zu skeptisch.
Ulf hat da den richtigen Riecher, sag ich mal. Und ja, Tanja sieht noch, hier, da hast du wieder einen Fehler. Und er so, boah, Mann. Da bin ich so ein bisschen bei Ulf, denke so, ja, Mensch, jetzt nervt doch nicht. Noch mehr. Und
aber vielleicht ist das auch ihre Art sozusagen, sich gegenseitig zu bekriegen oder so, weil sie zieht die Fehler raus und er sagt immer, sie ist dumm. Also die haben vielleicht ihre eigene Sprache da gefunden.
Ja. Dann geht's mit der fast der ganzen Abteilung. Marschiert man mit keine Mehrarbeit ohne Lohnausgleich, skandierend und Plakaten entsprechend zu Wehmeyers Büro. Der Vorzimmerdame, die weiß gar nicht, wie geschieht, versucht sie da irgendwie aufzuhalten, aber Wehmeyer wacht doch direkt die Tür von hier, was ist hier los? Und ja, bittet dann Stromberg rein und die anderen halt draußen zu warten. Und hier sehr schön in der TV-Fassung hören wir den Ton von drinnen nicht, sondern nur gedämpft von draußen. Also mal, wir hören nur das von dem Ort, wo die Kamera steht. Ne, wir haben ja ganz oft so Szenen halt durch irgendwie geschlossene Fenster oder Räume durch sozusagen, ne? So in so reingefilmt und hören halt den Ton von drin. In dem Fall hören wir in der TV-Fassung halt nur das, was man halt hören würde, wenn man draußen steht. Erstaunlicherweise noch relativ wenig, weil Herr Wehmeyer ja doch sehr laut wird.
Ich fand das auch super schwer, irgendwas zu verstehen. Und als ich habe dummerweise den, ich glaube, ich habe erst die normale geguckt und dann den Director's Cut. Und das, da habe ich noch gedacht, oder wenn ich es normal gehört habe, ich habe immer versucht, so hinzuhören, weil man ist als wenn man das als TV-ZuschauerInnen sozusagen sieht, dann denkt man immer so, was sagt er denn jetzt eigentlich und horcht so hin. Das geht ja, also man ist sehr in die Rolle gedrängt, auch das so zu tun, wie die Leute das tun, die eben wirklich davor waren. Und das fällt ja jetzt nun völlig weg.
Ja, genau, und im Director's Cut, da hören wir direkt, was er zu ihm sagt und wie ihn
schon irritieren.
Ja, wie er ihn zusammenfaltet und ja, zurecht weist und halt auch sagt, neulich wollten sie die Unfallkonsolidierung auch noch mit übernehmen. Und sagt, dass er sich mit den Leuten da quasi verbissen soll. Seiner Truppe. Und, genau, das habe ich vergessen. Zwar noch aufgeschrieben, aber nicht erwähnt. bei der Szene in der Teeküche, wo sie da beim Sandwich essen sind, da hört man ganz leise und jetzt muss ich mal reinhören, ob es in der TV-Fassung auch ist, weil der Director's Cut auch drin ist, weil im Director's Cut ist es mir so nicht aufgefallen, weil es läuft sehr leise im Hintergrund aus dem Küchenradio. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Oh, dieses trinken. 7 Tage lang, was wollen wir trinken?
Das ist meine Musik. Das hätte ich nie rausgefunden.
Ja. Und jetzt muss ich erstmal den Ton mir auf die Kopfhörer packen. Die Szene gibt's, es gibt im Film eine ähnliche Szene. Nur auf 11 gedreht, sag ich mal. So. Da geht's los. Nee. Nur in der TV-Fassung. Ja.
Weil das ist ein bisschen Revoluzzer-Musik. Möchte gerne.
Genau, ja, genau. Ich mal. So. Jetzt dann. Achso, weil das immer nur einmal macht. Nee, dann mach ich das dauerhaft. Moment. Audio. So. Ja, in der TV-Fassung hört man im Hintergrund Musik laufen. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Und wie gesagt, im Film gibt's das auch während einer Protestaktion, nur eine Nummer größer halt. Und auch das Lied entsprechend. Ich glaube, nur in einem Instrumental, aber deutlich prominenter im Vordergrund. Und es ist mir so aufgefallen. Ich so, oh, geil, das haben sie, also, ich glaube, das hatten sie beim Machen des Films im Hinterkopf.
Es könnte gut sein, ja.
Oder irgendwem ist es aufgefallen und haben es in der Post nochmal gemacht. Hier, Mensch. Ist mir so aufgefallen.
Da müssen sie aber schon auch so ein bisschen Fans gehabt haben in der Postproduktion.
Kommen wir dann zu, wenn wir den Film besprechen.
Ja.
Nur Notizen. Hier, da. Genau, wird er dann zurückgewiesen von Becker und von Wehmeyer. Und macht dann noch gute Miene zum schlechten Spiel, kommt irgendwie so leicht lächelnd, so mit seinem dieses typischen so einen Mundwinkel hochziehend und streicht sich die Krawatte und ja, der Wehmeyer, der sieht da erstmal keine Lösung und ja, und ja, dann so ein bisschen außer sich und wie, das war's jetzt, Revolution fällt aus, ja. Und sind sichtlich enttäuscht von Stromberg, dass das jetzt schon war. Und im Director's Cut sehen wir noch das Entsorgen einiger Plakate im Papierkorb der Vorzimmerdame. Was noch so schön.
Ja, das so gefilmt noch sehr lange.
Genau, das passt noch so schön, ne, weil jetzt, also da, man sieht irgendwie den Spruch, und es steht ja nochmal drauf, und das halt im Papierkorb liegend und ne, nur so nochmal als so versymbolisierend sozusagen. Ja, was war's jetzt, ne? Steht da drauf. Genau, die Abwicklung auf die Schadensregulierung abzuwälzen ist auf Dauer keine Lösung und bei dem Schild, ach nee, das ist ja gar kein Papierkorb, sondern ein Schirmständer.
Das steht daneben oder so, ja.
Ein Schirmständer ist das. Und auf dem einen Plakat, was auf dem Boden liegt, steht Mehrarbeit ohne Lohn ist gleich ohne uns. Und es gibt auf der DVD ein, ich weiß gar nicht, ob dann in den Outtakes oder in so einem Extra-Zusammenschnitt drin ist, auf jeden Fall gibt es eine Szene, wo wir den gesamten Aufbau, also zum einen den Aufbau dieses ganzen Raumes da sehen mit Becker, Wehmeyers Büro und dem Vorzimmer und so und wir sehen, wie da die Leute angerannt kommen. Das ist auch noch ganz nett. Und dann haben wir Ulf, der Sportkommentator mimt und sich selbst feiert, dass er Ulf feiert sich dann selbst dafür, dass er ja prophezeit hat, dass das nichts wird in so einem schönen Sportkommentator Duktus und hat gesagt, wer hat's gut? Und Ulf wird beworfen von Tanja mit irgendwelchen Sachen.
Und das zweite Mal fand ich besonders gut, weil das trifft.
Ja.
Das trifft mit D offensichtlich.
Und sie freut sich so ein bisschen, ne? Und Ulf ist so ein bisschen, also lächelt mit, weil man merkt so, das ist ein bisschen die kurze Stimmungshoch zwischen den beiden mal wieder jetzt so. Ne? Ja, dann sind wir beim nächsten Arbeitstag und Stromberg will die Begrüßungszeremonie vom Vortag wiederholen. Und da begrüßt
aber niemand macht
die,
mehr mit.
Dieselben, ja. Die ihn zuvor noch fröhlich begrüßt haben und also, nehme ich auch. Guten Morgen. Und außerdem sitzt Jennifer etwas traurig da. Denn sie wird am Ende ihrer Probezeit nicht übernommen. Sie geht nächste Woche. Schreibe ich so, ja, wie über, hä? Und ja, weil Maya bleibt. Wenn sie gegangen wäre, hätten sie mich übernommen, aber ja. Sie geht.
Ist aber auch krass, sie bleibt, hinten ich raus.
Gehe. Ja, genau. Auch so personaltechnisch so interessante Entscheidung irgendwie.
Die haben richtig damit gerechnet, dass sie das so machen können.
Ja. Interessanter Personalpoker. Wenn die da spielen. Und Stromberg weiß das hat dann halt auch nicht irgendwie weiter in dem Moment. Und dann kommt der Eisbrecher namens Ernie mit Sandwiches. Und ich mache gerade Sandwiches, wer will auch? Und dann alle so, ja, und alle. Ich hab noch nie die Leute so schnell laufen sehen in dieser Serie.
Das ist halt immer dieses Ding mit der Beliebtheit. Das ist halt kostenlos,
ja.
Es ist halt...
Und da
geht halt nicht darum, oh, Ernie ist da oder so.
Genau, in dem Fall ist es halt auch egal, wer es ist, sondern es geht um die Sandwiches, ne? Es ist ihm ja dann auch egal, sie skandieren ja dann Ernie und im Moment ist es ihm egal, dass er Ernie genannt wird, ne? Sonst ist er immer, ich heiße Berthold.
Stimmt, ja.
Da pocht er immer richtig drauf und hier ist es ihm egal, also da kommen ja richtig alle angelaufen und ich muss zugeben, also ich sehe mich da auch. Ich war auch so, oh ja, Sandwich, ich will als erstes.
Ich nicht. Da ist sowieso nichts Veganes dabei für mich, denn Fleisch ist für mich Abfall. Deswegen esse ich das nicht
mehr. Also Frank, der rennt ja richtig, der überholt Joe noch. Und kommt der Praschant mit Ariane im Arm? Ach ne, ja, so halb, hatten wir gar nicht oft im Gespräch.
Ich glaube, die verstehen sich halt schon.
Ja, die verstehen sich irgendwie ganz gut. Aber ja.
Who knows?
Und Stromberg guckt nur zu, so, ja, wie sie alle Ernie skandieren und...
Tja, jetzt ist Ernie der neue Luigi.
Ja.
Ist auch beides mit I am Ende.
Genau.
Beides verniedlichen.
Und als letzte Szene sehen wir das, was der Hausmeister prophezeit hat. Der Sandwichmaker fängt Feuer. Und der Rauchmelder ist... Ja, ich weiß nicht, ob er sehr empfindlich eingestellt ist in der Küche... Auf jeden Fall,
das ist schon ein bisschen komisch.
Der springt an.
Dafür, dass die in dem Nebenzimmer immer rauchen?
Ja, stimmt, ja. Er springt aber direkt an und Ernie wirft noch so ein Handtuch über diesen Lautsprecher drüber. Und der Ton nicht so laut ist und alle, er meint noch so, nee, alles gut, hier ist nichts.
Und ich denke mir halt,
sein letzter Spruch ist so, das ist nicht gut fürs Brot.
Nee. Aber das Ding ist halt, ist auch nicht gut für Ernies Arbeitsakte, weil ich mir so denke, Junge, du hast mal eine Schulung gemacht, da lernt man was mit einem Feuerlöscher. Was ist mit dir los?
Ja, genau. Ja, stimmt. Das hätte auf jeden Fall, das wäre noch was man auf jeden Fall noch mit dem Feuerlöscher lösen könnte, ohne seinen Eigenschutz irgendwie.
Das auf jeden Fall. Also so ein kleiner. Da ist doch eigentlich auch in dem Raum hinten, ist da nicht irgendwo auch so ein Druckknopf oder so? Da war doch irgendwo so ein roter Kasten in der Nähe,
Ja, da können wir nochmal gucken, ob wir den da sehen. Wir hatten da...
Also ich glaube immer neben der Tür, wo die rauchen. Weil wir da... Oder da hängt zumindest der Aushang mit, wie man da sich verhalten soll.
Ja,
da
ja,
haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet.
Genau, und das Telefon,
was da auch
hängt.
Dass die neben dem Ding rauchen.
Oder genau, ja. Oder was sind die in dem Schild? Ich glaube, das Telefon war an einer anderen Stelle. Wo sehen wir das? Ja, in der Szene, wo der Hausmeister rausläuft, mal gucken. Nee, da hängt so ein Erste-Hilfe-Kasten. Aber theoretisch.
Dann war das der rote Kasten.
Der ist grün. Müsste theoretisch auch.
Der war cool. Ja, da ist das der rote Kasten. Ja, der ist grün.
Ist er auch.
Einfach ein richtig schön. Ja, ich habe offensichtlich habe ich eine kleine Farbfläche entwickelt in den letzten Monaten.
Aber also da müsste auf jeden Fall irgendwo ein Feuerlöscher sein, auch in der Küche, glaube ich.
Ja, irgendwo definitiv.
Theoretisch. Ich weiß gar nicht, weil bei uns, also ich weiß, wo in der Halle bei uns auf Arbeit auf jeden Fall ein Feuerlöscher ist als nächstes. Ich weiß gar nicht, ob oben, wo da in der
Küche müsste auch relativ in der Nähe auch irgendwo ein Feuerlöscher sein. Kannst jetzt auch aus dem Kopf nicht sagen.
Ja, aber das, ist das nicht auch gerne mal ausgeschildert oder so, dass man das im Notfall findet? Das ist so oder so, ist so wirklich.
Ja, genau. Und damit schließt auch die Folge. Und ja, das war der Protest. Und ja, also mich würde so ein bisschen die Entstehungsgeschichte interessieren. Vor allem auch, wie es dazu, also es wird ja nicht die einzige Episodenfolge gewesen sein, wo gekürzt wurde. Ja. Ich glaube, wenn man sich da nochmal im Detail irgendwie Sachen anguckt, kann man, glaube ich, noch mehr Szenen finden, wo man sagen kann, wurde geschnitten oder so. Oder wie gesagt, mit der vom letzten Mal da mit dem für das Werbefilmchen, beziehungsweise für die Präsentation da mit dem Kapitul. Versicherung ein Leben lang, ne? Sicherheit ein Leben lang. Und wenn Mariana reinkommt, gelaufen kommt mit Guten Morgen, Herr Stromberg. Und das hat es ja nicht in die fertige Folge geschafft. Und ob Husmann irgendwie gesagt hat, so, ah ja, wir sind jetzt in der dritten Staffel, wir sind in der ProSieben-Serie, ich gebe das Ding jetzt so ab. Rutscht vielleicht durch, vielleicht habe ich Glück, ne? Und dann haben wir gesagt, so, ja, nee, musst du kürzen. Oh, komm, muss kürz mal so, ne? Und dann halt.
Ja, wahrscheinlich wegen der Werbepausen und so.
Ja, ja. Und dann halt da doch den Stift, die Schere ansetzen musste. Ich guck mal gerade, wie so die, ja, die anderen sind so, also erste Staffel gucke ich gerade mal durch grob, 24, 23 Minuten, 24, nee, das sind die Outtakes, hier nochmal 24, auch 24, ja, gucken wir mal. Ich glaube, die 29 sind schon, ja gut, Staffel 2 sind jetzt ein bisschen länger geworden, irgendwo zwischen 26, 28, aber ich glaube, die 29 Minuten sind da schon, oder 29,5 sind da schon das obere, die obere Grenze, die er wahrscheinlich ausloten konnte. Und das erste Mal so, oder eine der ersten Serien, gefühlt eine der ersten Serien, die in der Folgenlänge immer sehr variiert haben, aber wo man immer gesagt hat so, ja okay, es war jetzt das, was gezeigt und erzählt werden musste, war bei The Mandalorian. Ich weiß nicht, wie sehr du die Serie verfolgt hast.
Ich habe die bis heute nicht geguckt. Ich glaube, ich gucke die auch nicht mehr, weil ich so ein bisschen aus dem Star Wars Universum raus bin.
Ist aber, die ist gerade so von den jetzt der letzten neueren Trilogie hebt sich das nochmal deutlich in einem Qualitätslevel ab. Kann man schon gucken und auch ohne größeres Hintergrundwissen zu haben, den Bogen zum großen Ganzen, den machen sie erst später auf. Also die erste Staffel, die lebt sehr gut für sich alleine und da gibt's halt Folgen, da ist mal eine Folge eine halbe Stunde lang, mal knapp eine halbe Stunde, die nächste ist dann wieder ein bisschen länger und kommt wieder eine kürzere und immer so, also nicht in diesem typischen 45-Minuten-Format, so wie es halt so Fernsehen normal üblich ist und dazwischen dann und mit Werbeblöcken etc. ist es irgendwie eine Stunde lang knapp, ne? Sondern die Folgen waren halt immer so lang, wie es die Story, die zu erzählen galt, zu erzählen war, so ohne irgendwelche Filler, dass du gesagt hast, ja, die Szene gut war jetzt irgendwie, hätte man auch rauslassen können oder so, das war nichts dabei, dass man gesagt hat, so, war jetzt irgendwie, da haben sie gesagt, war zu lang oder war jetzt ein bisschen sehr gezogen. Es war natürlich häufig so, dass man gesagt hat, so, weil es halt die allererste Star Wars Realserie war, dass man natürlich nach jeder Folge dachte, ach schade, schon zu Ende. Und gerade bei den etwas kürzeren Folgen, das umso mehr dachte und weil sie auch optisch wirklich ganz weit oben war. Es war auch eine der ersten Serien, die dieses Stagecraft benutzt haben. Also wir spannen eine Leinwand fast 360 Grad und projizieren darauf schon den Hintergrund, so dass die Darsteller schon grob so ein Feeling haben für, ich bin jetzt in der Szene in, weiß nicht, der Wüste oder im Schnee. Plus, du hast schon die Beleuchtung von der Szenerie im Hintergrund. Und das wirkt schon ganz anders. Und das haben sie bei The Mandalorian schon sehr gut benutzt. Bei der Obi-Wan-Serie zu viel benutzt. Da merkt man, sehr, dass es sehr viel Szenen gibt, die in kleinen Räumen spielen. Also das Szeneriebild wirkt sehr klein. Du hast wenig Weite irgendwie gehabt in den Szenen. Da hatten sie es ein bisschen zu sehr drauf gestürzt, aber gerade die Obi-Wan-Serie war heiß erwartet, aber für Disney in der Produktion so ein, ja, das machen wir. Check, so abgehakt. Hatte nicht den verdienten Stellenwert, den es hätte haben sollen. Oh, das war mein Exkurs kurz dazu. Und ja, die nächste Folge heißt Jochen.
Wehmeyer wahrscheinlich. Hieß der nicht so?
Nee, der hieß anders.
Wie ist der denn? Jürgen.
Ja, hieß der, warte mal, da muss auch in
der Liste. Der hatte doch irgendwas mit J.
Ja, ja.
Ist das so ein blau-rot-Ding?
Hans-Jürgen.
Mhm. Hans-Jürgen Wehmeyer. Ah, knapp gerettet. Hm? Doch, der Jürgen.
Nee, Jochen ist der Kapitulschreiberling. Später auch bekannt als der Herr Dr. Bechermann in Mord mit Aussicht. Da ist er der, naja, eigentlich Tierarzt, aber er verkommt dann immer zum Tatort.
Klingt nach Alkoholiker, ja.
Nee, zum Kriminologen. Also, ach hier, Herr Dr. Bechermann, sind doch Tierarzt. Ja, und dann, oh ja, Herzinfarkt, ne? Nee, der wurde erschossen. Ach so, ja. In einer Folge gibt's, da wird ein junger Mann, der Eier ausliefert und auch noch andere Dienstleistungen anbietet, ermordet. Und dann gibt es eine Szene, wo Bjarne Mädel halt mitspielt und in seiner Rolle sagt, ja, der Bechermann hat gesagt, dass der Eiermann, also, oder nee, jemand anders sagt es, und Bjarne Mädel muss in seiner Rolle, aber als auch echt, in echt drüber lachen. Und genau, die Tante, die wir hier aus der Kurs kennen, spielt ja da auch mit und sagt so, lachen wegen Eiermann, Bechermann, ja, es ist gut, ist gut. Und das war auch improvisiert in der Szene.
Ja. Gemacht.
Ja, hast du die nächste Folge schon gesehen? Also, ist ja so ein bisschen...
Nee, ich glaube nicht. Ich habe, glaube ich, mal so ein bisschen vorne geguckt. Ich habe die bestimmt schon mal gesehen, aber ich erinnere mich gerade nicht
auf den Kopf dran. Ja, ist so ein bisschen für dich, muss ich sagen. Also,
was?
Ich sehe da dich in der Rolle, sag ich mal.
In welcher?
Der von Jochen.
Okay, dann muss ich
in einer bestimmten,
werden wir darüber sprechen.
In einer bestimmten Art und Weise, also ja. Und genau, die andere, genau, da gibt es noch eine Parallelhandlung mit dem Außendienst Wiebrecht. Und da meine ich, da gibt es nochmal in der TV-Fassung Unterschiede, Schnitt, die sehr verwirrend sind, irgendwie, oder die ich verwirrend fand. Aber das muss ich nochmal genauer mir anschauen und werde dann auch wieder die Unterschiede hier aufziehen, wenn es die denn gibt. Und ja, genau, Länge wollte ich schon, genau. Knappe 28 Minuten. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Bedanke mich fürs Zuhören und für alles Weitere. Wie gesagt, sfnp-serienfilme-news.de. Muss ich nochmal nachgucken, ich kann Quatsch erzählen. Serienfilme-News.de, da findet ihr den Podcast, da könnt ihr eben auch direkt Fediverse folgen. Es gibt nochmal auf Mastodon einen extra Account, wo ich zum Posting und Reposting von News den erstellt habe, @serienfilme-news@cortex.implant.com, ist aber auch verlinkt auf der Seite. Da könnt ihr dem Account folgen für neue Folgen und auch generell News zu sehen und filmen. Und wir hören uns hier bei Radio Kapitol bald wieder zur Staffel 3, Folge 5 mit mir und dem Oliver. Und vielleicht mal mit einem Gast, mal gucken. Also, so. Ja. Ne? Ach so, und auch neu, fast vergessen, wir haben einen Discord und den Link dazu, wer da reinkommt, packe ich euch in die Shownotes. Also in Discord generell so für meine ganzen Podcasts, für, ja, zum Partizipieren, also nicht nur für die Leute, die in den Podcast mitmachen, sondern auch für euch Hörerinnen. Da gibt's auch einen Kanal Radio Kapitol. Da könnt ihr mit uns diskutieren über die Folgen oder über Stromberg generell. Beziehungsweise da könnte man sich auch zusammenfinden zu eventuellen Terminfindungen für Episodenbesprechungen, wenn ihr mal dabei sein wollt. Und das war's jetzt aber wirklich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüsseldor.
Tschüss mit Ö.
Das war Radio Kapitol, der Rewatch-Podcast. Alle Folgen und Informationen zum Podcast finden Sie auf radiokapitol.de. Kommentare zu dieser Folge können Sie gerne auf unserer Webseite posten oder Sie schreiben uns auf Twitter unter radiokapitol-de, auf Instagram unter radio-kapitol oder auf Mastodon unter @radiokapitol@podcast.social. Natürlich können Sie uns auch eine E-Mail schreiben an mail@radiokapitol.de oder auch einen Fax an die 03379 31 94 989. Bis bald, Rian!